Allison schleicht wieder durch den roten Bergfried, um sie ihren Lieblingstee zu brauen. Lara Strong hat ein paar harte Truthbombs für Aegon übrig, während Aemond Aegon beneidet. Ormond Hightower ist wirklich wie Tywin Lannister und pflegt seine Brieffreundschaften. Cole entdeckt seinen falschen Stolz, während er sich und seine Mann durch die Sumpflandschaft schleppt. Daemons Stolz und Erbe verbieten es ihm, seine so innig geliebten Goldcloaks im Stich zu lassen, bis ihm ein Festmahl aufgetischt wird. Eine Menge los in Westeros. Das musste ich machen. Die 5. Folge der 3. Staffel House of the Dragon heißt Unbowed and Unbent. Sie orientiert sich damit ganz klar am Wahlspruch aus dem Hause Dorne. Ungebeugt, ungezähmt, ungebrochen. Aber wo ist dann hier das Ungebrochen? Darüber und über noch so viel mehr diskutiere ich heute mit meinem Gast zum wiederholten Male, GameStar-Talk-Talkerin Lea Herfurthner. Hi Lea.
Hi Marco, schön, dass ich da sein darf. Was für eine Introduction.
Ich darf dir übrigens ein großes Kompliment aussprechen. Ich weiß nicht, ob du es in Spotify-Kommentaren gesehen hast. Man hat sich mehrmals gewünscht, dass du zurückkommst. Oh. Aber das hat mir ja angekündigt, also von daher ist es sowieso passiert.
Das freut mich sehr. Ich wurde auch von Leuten angeschrieben. Also wirklich Menschen aus meinem Umfeld haben mich angeschrieben. Hey, ich habe dich bei Marco gehört. Wie geil das, was mit ihm gemacht hast. Richtig cool. Das war sehr, sehr süß. Also es hat mich wirklich sehr gefreut an alle, die sich bei mir gemeldet haben. Danke euch.
Es wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, weil ich habe ja letztes Mal schon gedroppt. Wenn ich mich die ganze Zeit im Büro zu dir umdrehe und mit dir viel zu lange über Game of Thrones rede, wäre es auch so unfair, wenn ich dich nicht öfter einladen würde und auch vor der Kamera mit dir über Game of Thrones rede.
Es ist schon auch sehr, sehr cool. Aber ja, es wäre schon ein bisschen unfair. So, hey, so die ganze Zeit irgendwelche Nachfragen stellen. Wie ist es eigentlich im Buch? Und dann aber einfach wieder so, nein, aber für den Podcast oder so reicht's nicht. Sorry.
Nee, überhaupt nicht. ich hatte eigentlich eine Frage für dich aufgeschrieben, aber pass auf, ich ziehe die jetzt ein bisschen vor. Bevor wir zum Fazit zu dieser Episode kommen, habe ich eine Frage an dich und ich weiß die definitive Antwort nicht darauf. Ich kann dir nur sagen, was Gemini sagt. Ich kann dir sagen, was mein Bauchgefühl sagte. Aber das Problem ist, die Antwort auf diese Frage ist auch eine Frage der Definition. Weil ich finde, dass diese Folge Unbowed and Unbent, wenn die ein besonderes Merkmal hat, und ich versuche immer so das besondere Merkmal in jeder Folge zu finden, dann fand ich, das habe ich auch gemerkt beim Capturen dieser Folge, ich hatte selten eine Folge in Game of Thrones oder in House of the Dragon oder in The Night of the Seven Kingdoms, in der so viele Szenen aufeinander folgt an völlig unterschiedlichen Orten und mit völlig unterschiedlichen Personen. Also es ist wirklich so eine Szenenanzahl, dieses Szenenhopping war so intens und viel, wie ich es glaube, noch nie erlebt zu haben in einer dieser drei Serien. Jetzt habe ich aber Gemini gefragt, ob das stimmt. Und Gemini hat damit, weil sowas kannst du, das kannst du ja nicht googeln. Sowas kannst du nicht googeln, sowas kannst du nur eine KI fragen. Es geht nicht anders. Und ich habe die KI gefragt und die KI hat gesagt, eigentlich, also sie hat diese Folge noch nicht gekannt, die KI, muss man dazu sagen. Aber die bis dahin mit den meisten Szenen gesegnete Folge sei von House of the Dragon, welche? Es ist nicht diese, weil die KI kennt die noch nicht.
Genau,
die was KI glaubst kennt du, wo es meistens Szenenhopping geht? Ich kann dir aber dazu sagen, KI war auch clever genug, mir zu definieren, was die KI unter Szene versteht.
Okay, und weil, das ist was anderes, als wir darunter verstehen?
Es kommt halt drauf an, weil ich zum Beispiel bin jemand, wenn ich von Szenen rede, wenn ich eine Folge analysiere, dann sind für mich so Parallelmontagen. Also wenn mehrere Handlungsstränge ineinander geschnitten sind, dann sind das für mich nicht mehr einzelne Szenen. Wenn du aber von einem Drehbuch ausgehst und von der Produktion, wie eine Produktion funktioniert, sind das natürlich einzelne Szenen, weil du musst das ja so definieren, weil es wird ja auch so gedreht. Wobei natürlich bei manchen Szenen merkst du, das war eine viel längere Szene und sie wird dann unterschnitten für die Montage. Deswegen ist das so super schwer zu definieren, weil man auch nicht weiß, weil man beim Dreh nicht dabei war, wenn man auch das Drehbuch nicht gesehen hat.
Ja.
Also ganz schwierig. Wenn du aber das wirklich pingelig definierst, dann bist du bei, das kann ich dir sagen, um die 50 Szenen bei einer einzigen Folge, laut Gemini. Was glaubst du, welche das ist von allen Folgen? Und das ist schwierig, aber ich habe dir schon einen Hinweis gegeben, Parallelmontage schraubt diese Zahl nach oben. Ich habe bei dieser Folge um die 30 Szenen gezählt.
Mhm. Aber mit, also ohne Parallel, also gut, es gab ja dieses Mal nicht wirklich groß Parallelmontage.
Ja, eben, hier genau, gab es nicht echte, gab's außer am Ende. Am Ende gab es eine, als Cole eine Rede hält, war auch sehr cool übrigens. Das war richtig Game of Thrones-ig. Das mag ich schon sehr an der Folge. Das nehme ich jetzt mal vorweg. Ich liebe es, wenn jemand in Game of Thrones oder in House of Dragon eine Rede hält und die wird unterschnitten mit anderen Momenten aus anderen Handlungssträngen, die diese ganze Folge zusammenführt. Zum Beispiel The Ladder, dieser Monolog von Littlefinger. Und dazu siehst, also er redet über Macht und parallel siehst du, wie Jon Snow die Wall hochklettert. Ich krieg grad Gänsehaut, wenn ich das sage. Das ist gar keine Netflix-Folge. Also sowas liebe ich. Ich liebe geile Parallelmontagen. So, jetzt gibt's anscheinend eine Folge laut Gemini, ich habe es aber nicht überprüft, ich hatte das nicht als Parallelmontage in Erinnerung, wo viel parallel passiert, und zwar so viel, dass die Szenenanzahl auf 50 hochgeschraubt sei.
Also ich würde sagen, es müsste wahrscheinlich in der ersten Staffel sein, I guess.
Ja, bist nah dran. Ja. Erste Staffel stimmt.
Und ich hätte jetzt vermutlich hier als, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist, aber als Viserys halt vom Song of Ice and Fire spricht, könnte ich mir vorstellen.
Das ist die erste Folge.
Ist das die erste Folge? Ja, dann wahrscheinlich.
Das ist eine Parallelmontage, du hast sogar recht, das ist eine. Es ist aber nicht die, die mir Gemini ausgespuckt hat.
Okay, weil das wäre jetzt so, weil da passiert halt auch sehr viel über die Zeiten hinweg.
Also ich sag auch nicht, dass du falsch liegst, weil ich kann es nicht verifizieren, weil da müsste ich ja tatsächlich alle Szenen zählen. Und jetzt gerade will hier, HBO Max, ich hab's hier im Browser auf und im Browser ist es leider schrecklich. Ich will nur ganz kurz gucken, ob da wirklich eine Parallelmontage ist, weil das hat es mir genauso ausgespuckt, ich hab's aber gar nicht, ich hab's vergessen zu kontrollieren. Perfekt. Also das ist typisch, die Leute vertraut nicht der KI.
Es ist wirklich so, ganz gefährlich.
Ja, es ist, man muss alles kontrollieren. Also ich arbeite ja gerne mit KIs und ich finde, das ist gar keine Parallelmontage. Aber ich glaube, der hat das einfach als sehr viele verschiedene Szenen interpretiert. Und der liegt ja auch nicht falsch. Also weil die kompletten letzten, jetzt lass mich mal gucken, 15 Minuten der letzten Folge der ersten Staffel, die Schwarze Königin. Das ist all das, was nach Vermithor passiert, nachdem Daemon Vermithor besucht in der Höhle, also nach dem Motto so, jetzt geht's langsam los hier, geht es um Lucerys und wie er bei den Baratheons in Stormland vorbeischaut. Und wir wissen ja, was zwischen ihm und Aemon passiert. Und das ist so eine ausufernde Sequenz, dass das alles als einzelne Szenen gezählt wurde.
Aber es ist ja alles.
Und dann kommst du auf 50 hoch.
Okay, aber das ist doch alles in einer. Also,
hätte ich auch gesagt.
Hätte ich jetzt, also ich glaube, dass dann wahrscheinlich sogar die erste Folge von der ersten Staffel, glaube ich, mehr verschiedene Szenen hätte als die letzte Folge. Weil ich habe sogar überlegt bei der letzten Folge, ob es die sein könnte. Aber es gibt die, also ich finde vor allem diese Szene bei den Baratheons ist ja eine sehr lange eigentlich. Oder? Bin ich gerade.
Du, ich bin eigentlich ganz bei dir. Jetzt, wo ich es noch mal kontrolliere und sehe, dass es überhaupt keine Parallelmontage ist, ist das für mich auch alles eine Szene. Ich finde das auch quatschig. Aber ich kann mal ganz kurz vorlesen, was Gemini sagt, damit ich zumindest die Schuld wegschieben kann auf Google. Wenn man eine Szene klassisch dramaturgisch definiert, also einen zusammenhängenden Handlungsblock an einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Figurenkonstellation, jedes Mal, wenn die Kamera zu einem neuen Schauplatz oder einer neuen Zeitebene schreitet, beginnt eine neue Szene, liegt der Rekord in House of the Dragon bei Staffel 1, Folge 10, die Schwarze Königin. Diese Folge kommt auf rund 48 bis 52 einzelne Szenen, je nachdem, ob man sehr kurze Zwischenschnitte bei den Drachenflügen als eigene Szenen zählt oder nicht. Ah, okay. Also zumindest, das haben sie gezählt als einzelne Szenen. Aber to be fair, das kann im Drehbuch wirklich so definiert sein. Das kommt auf das Drehbuch an. Deswegen tue ich mich sehr schwer damit, Szenen zu zählen. Die Schnittfrequenz gegen Ende, sobald Rhaenyra ihre Söhne Viserys und Lucerys als Boten auf die Drachen losschickt, springt die Folge im Minutentakt hin und her zwischen Driftmark, Sturmcup, den Flügen in der Luft und dem Kriegsrad auf Drachenstein. Ich finde, das stimmt gar nicht. Also das ist, ich habe sie ja jetzt noch mal vor Augen gehabt. Davor springt es ein bisschen und danach, aber dazwischen zwischen den Flügen nicht.
Ja. Also für mich ist ein Szenenwechsel schon auch eher, wenn du halt wirklich aus einer Szene von mehreren Charakteren einem Ort zu einem anderen springst, persönlich.
Aber schöner Funfact, der mir Gemini hier ausgespuckt hat, und den glaube ich, die längste Einzelszene, eine kammerspielmäßige Szene, was glaubst du, welche das ist? Das ist spannend, als diese scheiß Szenenanzahl.
Die längste Einzelszene? Wahrscheinlich die bei dem Essen mit den ganzen Kindern. oder?
Ja.
Ja?
Ja. Das ist das letzte Abendmahl von Viserys. Du hast absolut recht. Ich wäre da nicht drauf gekommen.
Hä, doch,
ich hätte gedacht zum Beispiel, nee, ich habe da kein Zeitgefühl für. Ich hätte gedacht vielleicht die Verhandlung mit dem Bruder von Corlys, als der die Zunge behalten darf.
Oh.
Also wenn du das mit reinzählst, dass Viserys sich da reinschleppt, ist es nicht sogar dieselbe Folge? Lord of Tides, oder?
Doch, dürfte die gleiche.
Das ist dieselbe Folge. Ja, genau, danach ist ja erst das Abendessen, oder? Ja. Ja. Das hätte ich als die längste Szene, hätte ich jetzt gedacht, aber ich wäre jetzt nicht auf das Essen gekommen.
Ja.
Naja, egal. Also, was ich sagen will ist, also Gemini scheint es nicht besser zu wissen, schreibt uns mal gerne in die Spotify-Kommentare, was ihr glaubt, welche Folge den höchsten Szenensprung hat und nicht als Parallelmontage. Und da wäre ich schon sehr stark bei dieser Folge. Also die fühlt sich unheimlich gehetzt an. Ich habe bei der ersten Sichtung tatsächlich in der Mitte eine kleine Pause eingelegt. Also wie ich wirklich gesagt habe, ich habe auch noch andere Dinge gerade im Hinterkopf. Ich muss hier eine kleine Pause machen, weil das ist mir gerade zu viel. Und hab was anderes erledigt, bin eine halbe Stunde später zurückgekommen. Also bei der ersten Sichtung wohlgemerkt. Aber das ist schon heftiges Tempo und vor allem heftiger als in der Folge davor.
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, es passiert zu viel, weil als ich mich jetzt auch noch mal so umgeschaut habe, was Leute sagen, ja, hier, es passiert ja nicht so wirklich. Also es gibt einige Leute, die gesagt haben, es passiert ihnen zu wenig in dieser Folge. Und ich bin so, was? Also es passiert so zu wenig? In welcher Welt? Weil wirklich bei allen Mitspielern, die wir haben, alle werden gezeigt. Alle werden nochmal, also außer wenn wir jetzt Corlys vielleicht noch als Einzelnen sehen, der wird jetzt gerade nicht gezeigt, was der gerade tut da mit der Triarchie. Aber alle anderen werden nochmal kurz hier in den Frame gebracht. Wo sind sie gerade? Was passiert gerade? Mhm. Und es ist definitiv eine ganze Menge unterschiedliche Szenen, die wir da vorgesetzt bekommen und unterschiedliche Situationen und ganz viel Ränkeschmiede. Und ich mag Ränkeschmiede. Das ist für mich immer eine der wichtigsten Faktoren bei Game of Thrones, weshalb weshalb ich die Serie damals geliebt habe und weshalb ich auch bei House of the Dragon eigentlich immer dabei geblieben bin. Weil klar, große Schlachten sind cool, aber gutes Politspiel ist doch noch umso besser. Es geht um das Spiel der Throne.
Deswegen bin ich so ein Fan von der vierten Folge, die ja sehr gut an diese anschließt. Also, weil die vierte ist ja auch von allen fünf Folgen vielleicht sogar die Game of Thronesigste gewesen bisher, weil sie auch diese Ränkespiele ganz weit oben anstellt. Und in jedem Handlungsstrang, und das ist auch hier ganz stark, hast du die klassische Heldenreise. Du hast eine Ausgangssituation, du hast das Tor zu einer neuen Welt, du hast den Höhepunkt, du hast den leichten Twist drin und du hast eine Conclusio für jeden Handlungsstrang in dieser Geschichte. Also wir werden es gleich nochmal durchgehen, weil wir ja den Podcast immer nach Handlungssträngen sortieren. Und wenn ihr drauf achtet, jeder erzählt eine eigene Geschichte. Natürlich passiert in der eigenen Geschichte ein bisschen mehr als in der anderen, aber für die Gesamtgeschichte passiert sehr viel. Also die vierte Folge ist ja auf IMDb auch irgendwie die mit Abstand am schlechtesten bewertete Folge dieser Staffel. Dabei fand ich die vierte Folge mit am stärksten, weil dieser Reveal, dass Darren quasi als neuer Königsspieler in den Raum geworfen wird und Ormond als perfekter neuer Bösewicht, zumindest so Tywin-esque, reingeworfen wird, das gibt mir so viel für diese Serie, was ich gerade gebraucht habe. Noch eine Partei, damit es nicht immer nur die Blacks und die Greens sind. Du hast einen viel interessanteren Bösewicht, der ganz anders agiert als die anderen, nicht so emotional getrieben ist vielleicht, und bei emotional, das klingt schon wieder so, als würde ich zwei Frauen sind gegen, nein, das meine ich nicht damit, ich meine auch alles drumherum, also wie Rhaenyra von allen um sich herum gestresst wird die ganze Zeit, das stresst mich auch mit, ich verstehe sie langsam.
Voll, das kann ich komplett nachvollziehen, und auch ein Aegon und auch ein Aemon sind ja emotionsgetrieben, 100%.
Absolut, also absolut, wenn die alle ein bisschen besonderer wären. Das mag ich ja an der Serie, dass sie da auch beim Buch ein bisschen zurückschrauben, weil die Bücher ja sehr damit beschäftigt sind, die zwei als die Bösen, also Alicent und Rhaenyra, als die absolut Bösen zu brandmarken. Aber dadurch, dass ja George R. Martin bei der ersten Staffel schon so stark mitgearbeitet hat, ist schon klar, das war auch nie seine komplette Intention. Es war immer so dieses, guck mal, wie die Gewinner die Geschichte schreiben.
Ja.
Napoleon ist auf einmal klein. Napoleon war nie klein. Aber wir alle denken, dass Napoleon klein ist, weil die Kriegspropaganda im Nachhinein, nachdem sie über ihn gewonnen haben oder schon während dem Krieg, das aus ihm gemacht haben, um den Feind zu diffamieren. Und so fügt sich das alles. Naja, fangen wir. Achso, Fazit. Wie ist jetzt dein Fazit zu dieser fünften Folge?
Also, ich hatte ich muss dazu sagen, ich bin am Ende dieser Folge, ich war ich war so fertig mit der Welt. Wir werden noch dahin kommen, aber das war wirklich, also ich fand die Folge definitiv schon auch anstrengend, zum Teil, weil eben viel passiert ist und weil wirklich für sehr viele Leute auch sehr viel Scheiße passiert ist. Also du dachtest dir wirklich oft so, oh nein, oh, oh nein. Und das ist dieses Endgefühl, mit dem mich diese Folge hinterlassen hat, war so, ich brauche jetzt noch irgendwas Positives. Ich musste mir danach noch was anderes anschauen, was mich ein bisschen besser dann zurückgelassen hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Folge sehr, sehr gut. Also was heißt, sehr, sehr gut ist immer schwierig. Also sie hatte ihre Längen. Ich fand auch, dass sich einiges aus den Folgen davor ein bisschen wiederholt hat und man zum Teil ein bisschen auf der Stelle getreten ist, was man aber auch, glaube ich, muss, um dann jetzt wahrscheinlich das, was die Leute jetzt in der nächsten Folge tun werden, nochmal ein bisschen zu unterstreichen, warum sie jetzt endlich handeln müssen, warum jetzt endlich was passieren muss. Also vor allem eine Rhaenyra, wenn ich mir überlege, was wir noch in Folge 3 auch über sie gesagt haben, sie ist nicht groß weitergekommen, außer Katzen, aber das ist es eigentlich. Sonst tritt sie sehr auf der Stelle, beziehungsweise geht sogar noch Schritte zurück und wird eher noch weiter zurückgeworfen. Und das ist halt gerade bei vielen Charakteren so ein bisschen der Fall, finde ich, dass man nicht groß weiterkommt, außer, ich würde sagen, 2, 3, die sich gerade extrem gut weiterentwickelt haben in der Folge. Auch darüber werden wir sprechen. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, für das Politspiel fand ich super guter Aufbau. Ich verstehe, dass sich ein paar Leute vielleicht ein bisschen mehr Kampf gewünscht hätten, wenn man darauf steht. Aber ich mochte gerade diese Guerilla-Kriegstaktiken. Ich mag das sehr. Ich mag das immer sehr. Ich mag das auch in der Geschichte sehr, wenn Leute die Umgebung nutzen. Und wenn man vor allem die Möglichkeiten des Gegners beziehungsweise die Kriegsführung des Gegners übernimmt. Und das ist was in dieser Folge andauernd passiert, dass immer wieder auf einmal die andere Seite die Art, wie man bisher Krieg geführt hat, des Gegners übernimmt und für sich vereinnahmt. Und das finde ich sehr gut, dieses Spiel mit dem Jäger und Gejagten, was über die ganze Folge hinweg immer wieder aufgenommen wird, mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich würde, wenn ich in einem Soll ich Ihnen eine Zahl geben? Ich weiß es nicht. Wenn ich Ihnen eine Zahl geben würde, wäre es wahrscheinlich so.
Sowas mache ich nicht. So.
I don't know. 8 von 10.
Ja, wenn ich müsste, was vielleicht auch, weil aus den genannten Gründen von dir, weil du hast recht, ich mag dieses Game of Thrones-ige, dieses Intrigenspiel, ist wieder ganz stark hier. Und was dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, der gefällt mir besonders gut, dass die Kriegstaktiken der Gegner übernommen werden. Also wenn ihr das jetzt in meinem nächsten Video hören solltet, diese Formulierung, dann kommt sie von Lea, sie kommt nicht von mir. Ich werde ihr den Credit natürlich dafür geben, aber das ist wirklich so, das öffnet mir gerade die Augen, weil du hast absolut recht. Wir haben jetzt mehrere Handlungsstränge, über die wir reden werden. Behaltet das jetzt mal im Hinterkopf und ich möchte auch, dass ihr dieses Unbroken, das fehlt, im Hinterkopf behaltet, weil ich finde das schon, das ist ja eine sehr bewusste Entscheidung, das ist auch keine versehentliche Entscheidung, weil sie zitieren das, ja, der Ormond zitiert den Wahlspruch von Dorne und lässt das Unbroken weg. Er sagt Unbowed and Unbent. Und ich frage mich, ist das ein Fehler von ihm? Weil er macht ja Fehler. Das ist, während er dieses Schachspiel spielt. Also, ich weiß nicht, was für ein Spiel das sein soll. Haben Sie das mal?
Warte, das ist Kvass. Oder warte, ich weiß es aus den Büchern. Let me think. Ich habe es mir sogar irgendwo aufgeschrieben. Und
ich kann parallel Gemini fragen, aber dann spuckt er mir, Mensch, ärger dich nicht aus.
Kvass, doch, es heißt Kvass. Kvasse.
Kvass.
Kvasse, und es ist ein Spiel aus, das kennen wir aus Game of Thrones, weil Tyrion das die ganze Zeit spielt. Also, beziehungsweise Tyrion spielt es gerne. Das ist eins der Lieblingsspiele von Tyrion. Das ist so ein bisschen wie das Schach von Westeros und kluge Menschen spielen halt Kvasse. Das kommt ursprünglich aus Volantis, aus Essos. Und es ist halt ein hochkomplexes Strategiespiel und vor allem die schlagende Figur am Ende ist ein Drache. Und ich finde gerade in der Szene, aber da kommen wir noch mal dazu, es ist sehr, sehr klug.
Schöne Beobachtung. Ja. Oh, schöne Beobachtung. Ach, die
Wir gehen da noch mal drauf ein, warum ich das so großartig finde. Aber Kvasse ist ein großartiges Spiel. Ich würde es selber gerne lernen. Also immer, wenn ich in der Serie davon gehört habe oder auch in den Büchern, dachte ich mir, ich möchte dieses Spiel lernen, weil das ist das Spiel, das ist das Strategiespiel, das ist eigentlich auch das Spiel der Throne so ein bisschen. das immer wieder auch genutzt wird in den Büchern, um zu zeigen, welcher Charakter gerade dem anderen gegenüber überlegen ist. Und das ist sehr gut eingesetzt in der Szene.
Na, jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, dass es in den Büchern eine so viel größere Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, ich kann mich halt wirklich nicht erinnern, das in der Serie gesehen zu haben. Aber bestimmt war es mal da. Also ich kann mich aber wirklich nicht erinnern. Also wenn du das so erzählst, habe ich auch Tyrion vor Augen, wie er es gerade spielt. Aber ich meine, es war wirklich ein Buch und das habe ich mir dann so visualisiert.
Das kann auch sein.
Es gibt einen großen Unterschied zu Game of Thrones und zu David Benioff und D.B. Weiss, wie sie es geschrieben haben. Das habe ich schon öfter angeführt, das muss ich aber hier besonders sagen. Weil, ja, du hast dieses Intrigenspiel, du hast sehr viele verschiedene Handlungsstränge, hier sogar fast alle Handlungsstränge, wie du gesagt hast, nur Corlys fehlt. Und selbst der Handlungsstrang wird ja eigentlich dadurch ersetzt, dass es auch um seine Kinder geht. Also wenn es um Corlys geht, geht es auch um seine Kinder hin und zurück. Und den Handlungsstrang gibt's aber auch. Der Unterschied zu David Benioff und D.B. Weiss ist, die nehmen sich, auch wenn sie auch diese Handlungsbögen, diese Spielfilmdramaturgie, diese Heldenreise innerhalb einer Folge durchexerzieren mit einer Figur. Sie geben ihr ganz bewusst oft nur 3 Szenen für 3 Akte oder 5 Szenen für 5 Akte, weil so kann man das auch strukturieren, einer Figur. Und dann hast du Szenen, die 5 bis 10 Minuten gehen in einer Folge. Also es gibt teilweise Game of Thrones Folgen, die haben vielleicht 10 Szenen oder so. Das ist nicht so viel, weil jede Szene richtig atmen darf. Und jede Szene hat auch selber eine Exposition, einen Twist und ein Ende. Jede Szene. Und ich liebe das an Game of Thrones. Das ist für mich eine der größten Stärken von Game of Thrones, dass sie sich für diese einzelnen Charaktermomente unglaublich viel Zeit nehmen und in jeder Szene auch was zu erzählen haben, so dass sich keine unnötig anfühlt. Es ist wirklich so, die haben sich ja damals noch gedacht, wir machen nur 7 Staffeln. Wir haben nur 7 Staffeln, 10 Folgen. Wir müssen das jede Minute wertvoll. Keine darf verschwendet sein. Und wenn ich House of the Dragon 1 immer wieder gerne vorwerfe, dann, dass es sich manchmal hier doch so anfühlt. Und das ist auch gerade hier so, weil du so Einzelmomente hast, die so reingeschnitten sind, wie in eine riesige Montage, die nicht enden will. Wie zum Beispiel, dass Alicent ihre Kette anfasst, sie sich anschaut, abzieht und hier die Entscheidung trifft, dass sie die hergeben muss. Und das ist 1 Minute. Das ist einfach 1 Minute. Und du hast dauernd solche Momente, die nur 1 Minute sind. Und dadurch fühlt sich das auch so gehetzt an. Vielleicht soll es sich auch so gehetzt anfühlen, aber wenn die ganze Folge sich so gehetzt anfühlt, ist es vielleicht ein bisschen zu anstrengend.
Ja, ich glaube, dass es gewollt so ist, dass wir diesen Stress miterleben, den gerade auch die Charaktere erleben. Also das ist schon, weil eben einfach gerade viel passiert und man andererseits eben zum Teil, also auch diese Charaktere ja zum Teil das Gefühl haben, wir kommen nicht voran. Und dass dieses Gefühl wird einfach auf den Zuschauer übertragen. Ob das jetzt klug ist, ist natürlich die andere Frage, weil eben genau das dann wahrscheinlich dazu führt, dass Leute halt nicht mehr hinterherkommen, sagen, okay, gut, dann beschäftige ich mich halt nicht so ausführlich damit, während man bei Game of Thrones halt wirklich dann ja auch eben eine bessere Beziehung zu den Charakteren aufgebaut hat. Das ist ja auch was House of the Dragon immer wieder vorgeworfen wird, dass du halt vielen dieser Charakteren überhaupt nicht richtig, also du fühlst nichts, wenn du die siehst. Du hast keine Beziehung zu denen aufgebaut. Und das kann unter anderem eben auch daran liegen, dass ihnen keine Zeit gelassen wird, eine richtige Beziehung zu ihnen aufzubauen.
Ja. Sehe ich auch so. Lass uns mal direkt in die Handlungsstränge springen. Ich glaube, Regie und Drehbuch können wir sogar fast überspringen, weil ich habe nicht so viel dazu zu sagen. Außer, dass Nina Lopez, die Regisseurin, Nina Lopez Corrado und die Drehbuchautorin Philippa Goslett, die machen beide auch die 307. Jetzt muss ich kurz überlegen, das ist genau. 305 gewesen. Also, sie machen beide auch die 7. Folge.
Ja.
Also, sie haben diese 2 Back-to-Back gedreht. Das kann doch mal wichtig und interessant werden für die 7. Folge. Jetzt nur nicht unbedingt bei dieser. Was mich aber, eine Theorie kann ich deswegen aufbauen. Das kann ich machen. Mhm. Ich glaube, dass die 6. Folge, weil sie von dem Regisseur ist, von, ich glaube, das war der Regisseur, nicht Regisseurin. Ich will das jetzt nicht falsch gendern. Ich glaube, es war ein Regisseur, der, die Sea and Gullet-Folge gemacht hat, die Schlachtfolge. Sea and Gullet. Salt and Sea und in der die Schlacht in der Gullet. So, diese Folge, der hat auch die 6. gemacht. Und ich glaube, dass die nächste Folge deswegen eine Schlachtfolge sein muss, anhand einfach der Credits. Weil er ist der Feuertyp. Er hat auch diese Drachensamen-Folge gemacht, in der sie alle abgefackelt werden.
Ja,
und wenn irgendwas mit Drachen passiert, dann passiert es in der 6. Folge. Aber das ist nur eine Theorie. Ich kann es nicht mal mit dem Teaser beweisen, weil der sehr kryptisch ist zu dieser nächsten Folge.
Aber ja, es würde Sinn ergeben. Was ich zum Beispiel, was ich schon spannend fand, ist, dass es für Nina López Corrado die erste, also sowohl für Philippa Gottlieb als auch für Nina López Corrado, war es das allererste Mal, dass sie für House of the Dragon was gemacht haben. Und ich finde, das hat man ihnen nicht angemerkt. Also sie haben sich sehr gut eingefügt in das, was bisher aufgebaut wurde. Das kann man, also das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man neue Leute reinbringt von anderen Projekten. Aber die beiden haben auch schon halt zusammen bei The Nevers gearbeitet und haben halt viel HBO-Erfahrung. Und Nina López Corrado hat bei einigen Serien, die ich liebe, mitgespielt oder hier Regie geführt für Agents of S.H.I.E.L.D., Supernatural, The Last of Us Season 2. Also
ja, einer von den beiden hat doch The Last of Us Season 2 gemacht.
Wir waren genau, das war Nina López Corrado. Das war die Regisseurin. Okay.
Ja.
Also und, das ist Philippa schon einiges.
Gosselt hat, das habe ich schon wieder, ach, auch The Nevers, ja.
Genau, okay. Da haben sie zusammengearbeitet.
Ach so, das ist ein Duo.
Mhm, deswegen. Oder
zumindest etabliertes Duo.
Also sie haben zumindest schon, ja, und das finde ich auch, das macht schon interessant, weil ich hatte mir auch gedacht, okay, ich schau mal nach, was weiß ich zu denen, was kann ich zu denen herausfinden. Und das finde ich schon mal ganz cool, dass es halt, dass die beiden auf jeden Fall wissen, was sie voneinander zu erwarten haben. Und dass sie gut miteinander spielen. Also Regie und Drehbuch funktioniert auf jeden Fall gut miteinander. Das ist cool. Finde ich gut.
Das würde ich auch sagen. Ich bin nur trotzdem der Meinung, dass es zu viel Gehoppe war. Die Frage ist natürlich, ja, haben wir ja schon gesagt, ob es als Absicht war oder nicht. Wir werden es in der siebten dann sehen. Ob die ein bisschen entschleunigter ist oder nicht. Okay, lass uns springen zu dem ersten Handschrank. Wir haben schon viel über Cole gesagt, deswegen hier mehr zu Cole. Und keine Sorge, wir werden nicht spoilern, was in der Buchvorlage um diese Handlungsstränge herum noch passiert. Wir werden nur einen Abgleich der Gegenwart machen, weil das ist tatsächlich wichtig, weil hier wird ein Motiv verdreht. So ähnlich wie, du wirst dich vielleicht erinnern, ich hab das letzten Podcast schon aufgelöst, da warst du aber nicht da. Ich habe versehentlich in unserer gemeinsamen Folge gespoilert.
Oh.
Ich habe versehentlich gespoilert, was in der nächsten Folge passiert. Ich habe das nicht gecheckt, weil in meinem Kopf ist das verschwommen. Ich habe ja die dritte und die vierte Folge schon als Screener vorab gekriegt und habe die vorab gesehen und habe eine Szene aus der vierten Folge gespoilert, nämlich dass Alan vorschlägt, Katzen einzusetzen. Oh. Oh. Und das habe ich in unserem Gespräch, das ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen, weil wir halt über Katzen und Ratten und so geredet haben.
Ja, vor allem,
haben.
Ich weiß ja auch, dass das passiert und in meinem Kopf war das auch so. Ich habe ja die vierte Folge nicht mal gesehen gehabt und trotzdem ist es mir nicht aufgefallen. Also ja. Schwierig. Naja, wir achten.
Das ist einigen nicht aufgefallen, wobei jetzt mittlerweile sich dann, also ich habe das dann erzählt, dass ich versehentlich gespoilert habe und dann haben in den Kommentaren doch schon sich ein paar gemeldet, wenigstens so. Ja. Ja, mir ist das schon aufgefallen, aber ich wollte mal nichts sagen und dich nicht so exposen und sowas. Ja, danke dafür. Aber jetzt, ich glaube, HBO Max hat eh nicht zugehört, deswegen ist es auch egal. Aber ich werde mich zügeln. Aber das war umgedreht. Und deswegen ist es wichtig, hier auch ein Buch den Vergleich zu machen. Also von Otto sind eigentlich die Katzen und hier sind es auf einmal die Blacks, die auf die Idee kommen. Und jetzt wird es auch umgekehrt, wird hier etwas benutzt gleich bei Cole, beziehungsweise nicht benutzt bei Cole, sondern bei Damon, was eigentlich für Cole gemünzt war, dass sie eigentlich auch die Blacks gemacht haben und nicht die Greens. Und jetzt ist es umgedreht. Also die einen haben was bekommen, was, also die, den einen wurde was genommen und dafür haben sie was anderes gekriegt, ob das jetzt wirklich der Trade war, den sie im Hinterkopf hatten oder es einfach nur besser zu den Motiven passt. Zum Beispiel zu diesem Unbroken Fragezeichen. Das klären wir jetzt. Du hast ja schon gesagt, hier wird sehr viel gespiegelt. Und das ist ja auch die erste Szene, mit der wir einsteigen. Es ist ja wirklich so, dass Cole seinen Guerillakrieg durchführt, wie er ihn angekündigt hat. Aber er kriegt eben auch selbst einen Guerillakrieg ab.
Ja, und das ist eben genau das. Da muss ich auch dazu sagen, ich liebe den Tully-Jung. Ich finde den so gut, jedes Mal, wenn er zu sehen ist und auch dieses Zusammenspiel. Man sieht viel zu wenig von Roddy die Ruine. Ich mag den und ich finde es schade, dass wir noch nicht so viel von ihm wirklich in Action gesehen haben. Aber trotzdem mag ich auch deren Interaktion miteinander. So der erfahrene Krieger, der halt jetzt was tun will. Und der junge Stratege, der sagt, nein, 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 nein. Wir spielen sein Spiel mit. Wir spielen es nur besser. Und das ist halt, das ist richtig gut. Klar, müssen sie trotzdem Verluste einfahren. Aber ich fand diese ganze Szene, wie sie da sitzen und das planen, wie, und wie man dann danach erstmal denkt, okay, nein, oh nein, die werden jetzt angegriffen, die Zelte werden runtergebrannt, Leute von ihnen werden getötet. Funktioniert das jetzt? Und wir sehen dann im Laufe des Ganzen, ja, dieser Plan geht auf, dass man eben gegen Cole mit seinen eigenen Waffen kämpft und ihm dann diese Krähenfüße dahin wirft, damit die Pferde verletzt werden. Und das ist, also ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich mag's auch, dass ganz am Anfang ja auch gesagt wird, hier die Brücke ist runtergebrannt worden, deswegen wir können nicht weiter. Und am Ende nutzt man das auch, um Cole so ein bisschen zu zeigen, eigentlich, wir sind vor euch, obwohl man selber ja eigentlich gar nicht dafür verantwortlich war. Und das ist so gut gemacht. Also ich fand diesen Handlungsstrang sehr gut. Ich mochte den sehr. Ich fand auch die Kriegsbemalung von Christian und Gwen sehr amüsant. Sie sahen zum Teil, dachte ich mir so, okay, jetzt sitzen sie wieder in voller Rüstung auf ihren Pferden, aber sie haben immer noch ihre Kriegsbemalung im Gesicht. Warum?
Stets bereit, sofort wieder loszulegen. Es ist auch so eine Vietnamkriegsbemalung. Und das ist ja berühmterweise der Krieg, wo eine große Nation den Guerillakrieg einfach verloren hat. Ja. Also gegen den Guerillakrieg. Und ich glaube, das ist auch kein Zufall. Ich glaube, diese Symbolik schwingt da mit, weil du sagst ja selber, warum sollen sie auf der Rüstung noch eine Kriegsbemalung haben? Ja. So, das ist kompletter Blödsinn. Aber ich glaube, hier geht es wirklich darum, diese Atmosphäre einzusammeln. Und es zeigt ja auch so ein bisschen, wie weit weg sie von ihrer eigentlichen Ritterlichkeit sind. Also Gawain Hightower hält ja so ein bisschen dran. Er redet immer noch von Ehre, versucht immer noch, er ist ja das Engelchen auf der Schulter von Cole, er versucht ihn immer noch auf die richtige Seite zu ziehen. Er redet von der Zukunft. Er bietet eine Perspektive. Das ist ja dieses, wir machen das, wir führen jetzt einen dreckigen, unehrenvollen Kampf, aber das kann immer noch in ehrenwerten Diensten in Old Town münden. Das ist das Ziel. Und das ist das Ziel, das Cole dann ablehnt, was letztlich dazu führt, dass Gawain sich von ihm abwendet. Zumindest habe ich das so interpretiert, dass er und seine Leute gehen. Er sagt ja wirklich, let's go. Das hört man nur so geflüstert, so ganz leicht. Während Coles großer Rede, also er verliert schon während der Rede ein paar seiner Leute. Also das ist ja wirklich, das sind nur noch Todgeweihte, die da übrig bleiben. Und das ist schon sehr melancholisch deprimierend, wie Krieg hier dargestellt wird. Dass man das aus dem Oscar gesagt hat, ist interessant, weil ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass dadurch, dass sie Bloody Ben eingespart haben, also den Blackwood, der dafür bekannt ist, dass er so, auch obwohl er so jung ist, so wahnsinnig ist. Ich glaube, sie haben halt ein paar seiner Traits Oscar gegeben. Deswegen ist das erste Mal, dass du Oscar Tully siehst in dieser Staffel, ist er blutbeschmiert. Er sieht aus wie diese alten Artworks von Bloody Ben, wie man sich den vorstellt.
Stimmt.
Und jetzt, wo du sagst noch mal, dass er vorschlägt, die Guerilla-Taktiken zu übernehmen und schlimmer zu machen, dass das ist eigentlich so eine Bloody Ben-Idee. Also wenn er dabei noch manisch grinsen würde, dann hätten wir diesen Joker aus Fire and Blood.
Ja, das stimmt. Das hätte da sehr gut, oder der passt da sehr gut dazu. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, klar. Ergibt voll Sinn, dass man einfach diese beiden Charaktere da zusammengelegt hat. Und ich finde, es ist ihnen gelungen. Also mir fehlt jetzt ein Bloody Ben auch nicht, wenn eben ein Oscar Tully diese Ideen hat und durchführt. Und ja, Gawain nimmt seine Leute auf jeden Fall mit, das habe ich auch so verstanden. Ich weiß nicht, ob das durch die Ablehnung des Angebots war. Ich würde sagen, das kam erst dadurch, als er dann gemerkt hat, okay, das ist hier gerade eben ein Selbstmordkommando. Also, dass Cole.
Für mich ist es ein Ding. Ich dachte, das war in einem Dialog, oder?
Nee. Das eine war, da sitzen sie auf den Pferden. Das eine ist auf den Pferden, wo Gawain ihm Cole noch das Angebot macht, hey, du kannst gerne zu uns kommen und in den Diensten der Hightowers arbeiten. Ja. Und das andere ist dann sehr viel später nochmal.
Ja, aber das ist da, wo er sagt, dieses Angebot war eigentlich ein Witz, weil dann ist er immer noch in Diensten von anderen Leuten.
Das stimmt,
Das war die Conclusio und das ist für mich dann die Ablehnung.
Ja,
weil davor hat er nichts gesagt auf dem Pferd. Er hat das gar nicht, er hat sich das alles angehört und hat über andere Dinge geredet, aber er hat nichts dazu gesagt, weil er innerlich das schon gedacht hat und der Reveal ist ja erst am Ende.
Stimmt.
Also, dass Cole schon die ganze Zeit auf so einer Selbstmordmission ist. Also, er hat ja jetzt wirklich so, wenn er jetzt noch vor so einer Schüssel Wasser sitzen würde und sich das Gesicht so damit abwaschen, dann hätte er komplett diese Marlon Brando-Vibes aus Apocalypse Now. Also Cole ist ja wirklich gebrochen. Und das ist ja alles drin. Krähenfüße übrigens, ich habe nachgeschaut, die Römer haben das schon benutzt. Also es ist wirklich eine sehr alte Kriegstaktik, die man wirklich auch gegen Pferde eingesetzt hat, wo es wirklich darum geht, bestimmte Gebiete unbereisbar zu machen oder den Gegner so zu verlangsamen, dass man selber einen taktischen Vorteil davon hat. Also das ist wirklich passiert und die Pferde, Leute, die sich mit Pferden auskennen, wissen ja, wenn ein Pferd einmal was am Fuß hat, dann. Also zu der Zeit hattest du quasi keine andere Wahl, als das Pferd zu töten dann. Übrigens auch so, wie eiskalt Cole das macht.
Das zeigt aber auch schon, auch in der Szene zeigt es schon so, wie final das für ihn alles hier ist. Das ist jetzt nur noch, wir ziehen das jetzt durch, egal was kommt. Ich mache jetzt mein Ding hier und es ist mir so wurscht. Ja, mein Pferd leidet gerade, mein Pferd muss jetzt sterben, dann stirbt es halt und dann machen wir weiter. Also er hakt das alles einfach nur so ab. Da sind gar keine Gefühle mehr groß dabei, obwohl man auch da dazu sagen muss, das stimmt ja auch nicht ganz, weil ja am Ende auch, das ist was mich wirklich ein bisschen stört bei ihm, dass er dann sagt, ich möchte, dass Lieder über mich gesungen werden und ich möchte, dass Allison diese Lieder hört. Also einerseits ja, dass Lieder über ihn gesungen werden, ja, aber dass dann nochmal dieses, ich wurde schon wieder zurückgewiesen von einer Frau, dass man das, dieses.
Ich fand das auch ein bisschen widersprüchlich, ja. Oder? Weil er hat sich doch ganz klar im Dialog gerade von den Greens und den Blacks losgesagt. Aber andererseits ist er stirbt ja dann trotzdem für die Greens. Weil er kämpft ja trotzdem auf der Seite. So oder so, egal was er noch tut. Und dann noch davon schwärmen, dass Alicent ihn hoffentlich nicht rejected und so weiter. Also du hast recht. Also ich bin komplett bei dir. Das fand ich charakterlich sehr widersprüchlich.
Ja, also beziehungsweise ist auch nicht, dass ich glaube, da geht's eher darum, dass er Alicent zeigt, was sie hätte haben können. Also das ist so allgemein, ein Christian Cole ist so der arme Kerl, Male Loneliness Epidemic, keine Frau will ihn. Das ist ja in der ganzen Serie, ist das so sein Trait. Am Ende, warum ist er denn zu dem Arschloch geworden, das wir heute hassen, weil Rhaenyra ihn abgelehnt hat? Warum ist er jetzt so, wie er ist und macht einfach nur noch sein Ding und will hier der große Kriegsheld sein, weil Alicent ihn abgelehnt hat? Es ist so traurig, dass das alles ist, was von diesem Charakter ein bisschen geblieben ist. Ich meine, ich verstehe diesen Punkt. Ich habe mein ganzes Leben für andere gearbeitet. Ich will das jetzt für mich tun. Aber wie du schon gesagt hast, das stimmt ja auch nicht ganz. Also er tut's ja schon trotzdem für die Greens. Und dass dann aber, wenn du dir überlegst, was das für ein Charakter eigentlich in den Büchern ist, der Königsmacher, das hast du hier leider in diesem Ausmaß nicht so sehr. Und er ist halt sehr viel emotional gesteuert. Eigentlich ist er einer der großen Kriegsstrategen. Er ist viel mehr ein Lannister, wie wir die Lannisters denken, der halt ganz viele Ideen hat, auch ursprünglich, wo Rhaenys stirbt in der Schlacht, da war seine Idee, wann Aegon und Aemond angreifen sollen, wann man Rhaenys hervorlockt. Das sind alles so Sachen, das geht ein bisschen verloren von diesem Charakter. Gut, natürlich, auch da wieder, das eine ist die Geschichtsschreibung, die eben vor allem von den Grünen geprägt ist. Das andere ist dann, wie es wirklich ist. Aber wie man aus so einem Charakter, wie er in der Serie gezeigt wird, dann in der Geschichtsschreibung den Königsmacher machen konnte, ergibt für mich leider auch nicht so richtig Sinn, weil er dafür zu wenig Königsmacher-Aktionen wirklich durchgeführt hat und zu oft, ich fühle mich gerade hier nicht wertgeschätzt und ernst genommen und deswegen rage ich jetzt. Und das ist ja andauernd passiert.
In meiner Erinnerung fällt das Wort Kingmaker auch nur ein- oder zweimal und das auch nebensätzlich. Und das wird auch nie in Erinnerung bleiben. Ja. Weißt du, bei Jaime Lannister, wir wissen alle, der Kingslayer. Ja. Selbst bei Aemond, jetzt wo gerade diese Gerüchte um ihn herum im Lauf sind, ist er der Kinslayer. Aber was ist Cole? Kingmaker ist nicht das Erste, was mir einfällt. Mir fällt immer Sir Insel ein, weil das ist Meme war seit der ersten Staffel. Manchmal fällt mir sein Name ja nicht ein, weil Criston Kraut heißt er ja im Deutsch. Ja. Und Criston Cole, ich weiß, Criston, ja, aber Cole vergesse ich oft. So zwischen diese zwei Jahre zwischen den Staffeln, so nach einem Jahr weiß ich nicht mehr, dass Criston Cole heißt mit Nachnamen. Ich habe das einfach vergessen. Und ich sag immer, wenn ich Leuten versuche, also jetzt im Eifer des Gefechts, nicht wenn ich intensiv drüber nachdenke, aber wenn ich im Eifer des Gefechts über die Serie rede, dann sage ich immer, Sir Insel. So, das ist das, was bei mir hängen bleibt. Wenn ich Kingmaker sagen würde, würden mich die Leute fragend angucken, wen meinst du denn überhaupt? Und da hast du absolut recht, die Serie ist nicht gut darin, das zu erzählen, diese Seite von ihm.
Ich finde da zum Beispiel, also wer jetzt viel mehr das ist, was ein Christian Cole in den Büchern ist, ist ein Ormond Hightower. Ein Ormond Hightower ist viel eher dieser furchteinflößende, sehr strategische Gegner, den Rhaenyra da jetzt hat, statt eben einem Christian Cole in den Büchern. Wer weiß, vielleicht wurden dann eben Dinge in den Büchern Christian Cole zugeschrieben, die eigentlich Ormond Hightower gemacht hat. Kann ja auch sein. Aber ja, das ist das Einzige, was mich an diesem Charakter wirklich ein bisschen immer gestört hat, ist eben, dass er Sir Insel ist. Und dass er halt, ja.
Es gab in der zweiten Staffel einen Moment, in der Criston Cole und Aemond vor dieser Karte brühen, brüten und wirklich die Figuren verschieben und dann auch diesen Plan ja entwickeln, von dem Aegon dann nichts weiß. Das ist so ein Moment gewesen, da habe ich den Kingmaker gespürt, ohne dass jemand ausgesprochen hat. Also genau wie du sagst, wie ein Lannister hat er das geplant. Und den Pfad haben sie relativ schnell wieder verlassen, weil eine Folge später er so traumatisiert wird von den Drachen, weil der eine Soldat, dessen Rüstung er anfasst und das fällt alles in sich zusammen wegen der Asche. Das finde ich auch toll, das sind wahnsinnige Bilder und es wird auch hier so ein bisschen gechannelt, als er in diesem Fußabdruck von Vega steht. Mhm. Das ist ja Vega offensichtlich, weil der Fußabdruck ist viel zu groß. Das war jetzt nicht, Adam und Baylor.
Ja, Sheepstealer ist der einzige, der da noch in die Größe vielleicht hätte reingepasst. Aber ja, es ist Vega definitiv.
Ja, ja, aber Rhaenyra ist ja nicht in der Nähe, also von daher auch nicht. Wobei selbst Sheepstealer, die haben wir ja in der Folge davor noch mal gesehen, hat nicht so riesige Tatzen wie Vega. Also wenn dann Vermithor, hätte ich gesagt, aber der wird's auch nicht gewesen sein.
Es muss Vega genau gewesen sein, ja.
Also dem Moment, er ist ja wirklich in dieser Tatze, wie in Jurassic Park sieht es aus. Guckt hoch in den Himmel. Das merkst du, es ist ein Moment, wo sich auch endgültig von der Vorstellung er und Aemon Trocken das zusammen verabschiedet. So, das ist für mich der Moment. Auch so einminütiger Moment übrigens. Also es wird so reingeworfen und dadurch sind manchmal für mich, solche Momente haben nicht dieselbe Wirkung, wie sie hätten haben können, weil sie gehen dann so ein bisschen unter. Erst so beim Rewatch habe ich gemerkt, ach ja, das ist ja wirklich isolierter Moment und nicht Teil von einem Dialog gewesen. Naja, egal. Ja, er verliert da so ein bisschen. Es gibt halt eine Sache aus dem Buch, die ja ihn betrifft, die jetzt aber Daemon betrifft. Das Stichwort ist A Feast for Traitors. Mhm. Kannst du das noch mal für unsere Zuhörer erzählen, was da genau los ist mit A Feast for Traitors?
Also in der Serie?
In der Serie kommen wir gleich dazu, wenn wir über Daemon reden. Aber im Buch, den Buchabgleich müssen wir machen. Also ist ja ein Gegenwartsabgleich. Da ist ja diese Guerilla-Krieg-Kampagne, die wälzt sich ja auch über ihn selbst. Und das bedeutet, dass die Blacks diejenigen sind, und das wird so ein bisschen die Charakterisierung von Roddy the Ruin auch und Bloody Ben so ein bisschen einzahlen, dass sie diejenigen sind, die A Feast for Traitors für Cole bereithalten.
Ja, eigentlich ist es so rum gedacht oder ursprünglich in den Büchern beschrieben, dass hier das Feast for Traitors für einen Cole gemacht wird. Das ist natürlich auch eine Anspielung an A Feast for Crows aus, also das, was ja das vierte Buch ist, wenn mich nicht alles täuscht. Von
alles George nach Martin. Clash of Kings verschwimmt in meinem Kopf. Ja. Ich kann das nicht auseinanderhalten. Storm of Swords und A Feast for Crows. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Storm of Swords ist das dritte.
Feast for Crows müsste der vierte sein und halt genau diesen, das widerspiegelt, was ja jetzt auch hier gerade passiert. Die kleinen Leute sterben halt alle aufgrund dieses großen Krieges, der nicht mehr einzufangen ist. Obwohl ja eigentlich, wenn wir, theoretisch könnte man jetzt sagen, okay, sie müssen sich halt ergeben, weil Rhaenyra sitzt jetzt auf dem Thron, wir haben keine Ahnung, wo Aemon und Aegon ist, aber sie machen halt trotzdem weiter, sie kämpfen trotzdem weiter, weil sie irgendwie, ja, weil das halt alles ist, was sie gelernt haben, was sie in den letzten Monaten getan haben und dann wäre alles umsonst gewesen, so ein bisschen. Und deswegen kämpft man halt weiter und am Ende, wenn man vor den Krähen landet oder dann halt hier vor den Verrätern, dann ist es so. Und wenn man dafür stirbt, dann ist es so. Das ist halt das ist jetzt der Weg, den sie gehen. Und das ist am Ende auch das, wie gesagt, bei den Blacks, dass sie ja eigentlich sind die Verräter, also die Grünen sind ja die Verräter in ihren Augen. Während das jetzt in der Serie die Schwarzen oder die, beziehungsweise die Goldröcke werden als Verräter dargestellt. Mhm. Was ich spannend finde, weil wenn man sich anschaut, wer, also wann was passiert ist, würde ich schon immer eher die Grünen als Verräter sehen. Aber das ist natürlich auch immer eine Frage dessen, auf welcher Seite man vielleicht ein bisschen mehr steht.
Ja, das schon. Ich glaube, was man aber festhalten kann, dass die Goldcloaks wirklich immer Verräter sind. Also sowohl in Game of Thrones in der ersten Staffel als auch, ich meine, streng genommen sind sie hier die Verräter. Sie haben die Seiten gewechselt.
Das stimmt. Obwohl auch da stimmt es nicht ganz, weil die Goldcloaks sind ja erst die Stadtwache. Und die Goldcloaks haben immer, und das auch schon davor, waren die auch auf Daemons Seite. Also eine Seite, die sie immer gehalten haben eigentlich, ist die von Daemon. Weil der ist derjenige, der sie aufgebaut hat.
Das stimmt, aber ihr Job ist, die Stadt zu bewachen, ja, ja, für den jeweiligen König. Und zu dem Zeitpunkt, als Rhaenyra dort landet, das in Queensland. Also in dem Moment sind sie quasi Verräter. Also ich sag mal so, es war mir so sehr on the nose, dass die Goldcloaks mal wieder jemanden verraten, dass ich das nicht mal im Video runtergebracht habe. Weil ich gedacht habe, nee, das kannst du ja auch sparen, das sieht auch jeder andere.
So sind die halt.
So sind die halt. In dem Fall hat es tatsächlich ausnahmsweise in der Theorie Verräter getroffen. Aber natürlich hast du recht, die sind in Wirklichkeit zutiefst loyal gegenüber Daemon. Das hat auch seine Gründe, dazu kommen wir gleich. Aber okay. ich finde das trotzdem cool, wie sie das auch dargestellt haben. Natürlich ist es auch super on the nose. Es sieht einfach aus wie das letzte Abendmahl von Jesus. Oh, ja. Genauso ist es inszeniert. Aber das ist halt ein starkes Bild, finde ich. Ich finde, das ist ein starkes Ende für diese Folge.
Das ist, also wie gesagt, das hat mir so ein Unwohlsein im Magen bereitet. Und das sollte es auch. Und das war so gut. Also es war nicht gut für mich, aber es war gut für diese Folge. Es war ein gutes Ende für diese Folge und für alles, was da drin passiert ist. Ich mochte die Installation oder die Darstellung des Ganzen auch als letztes Abendmahl, weil am Ende, klar, in dieser Welt weiß niemand, was das letzte Abendmahl ist, aber in unserer Welt wissen wir es halt. Da wissen wir, dass das vor dem großen Finale sozusagen das Letzte ist, was halt Jesus nochmal mit seinen Jüngern abhält. Und das ist einfach so ein starkes Bild und ich finde es sehr klug, das hier zu nutzen, vor allem, wenn wir darüber reden, was wir vorhin schon gesagt haben, dass die nächste Folge vielleicht endlich wieder eine Schlacht beinhalten könnte, davor noch mal ein letztes Abendmahl zu zeigen, bevor es wieder hier richtig losgeht, ist sehr, sehr klug eingesetzt.
Mhm. Auch wenn es den Falschen halt betrifft. Also ja. ich kann schon verstehen, dass es für Cole das in dem Fall nicht braucht. Die haben den schon so malträtiert in dieser Folge und in den Folgen davor. Wenn er nicht die ganze Zeit von Allison reden würde, würden sie eigentlich alles richtig machen, was die Demoralisierung von ihm und seiner Truppe angeht. Das schaffen sie auch ohne dieses Feast for Traitors, was ja im Buch hauptsächlich dafür da ist, um ihn und seine Männer psychologisch zu brechen. Es wird sogar für einen Hinterhalt benutzt, da der jetzt in der Serie anscheinend eh nicht vorkommt, können wir das auch ruhig erzählen. Irgendwann denken sie, das sind wieder hinterlassene Soldaten und es sind aber die Blacks selber, die so tun, als wären sie mit diesen aufgeschnittenen Bäuchen und so, als würden sie da sitzen und überfallen dann die Späher von Cole. Also es wird immer brutaler und absurder und also wirklich so Bloody Ben-Taktiken, also total faszinierend. Deswegen auch an jeden nochmal die Buchvorlage zu empfehlen. Ich lese sie gerade auf einem E-Reader und ich bin so begeistert nochmal wegen diesen Perspektiven. Das hat einfach was. Und ich liebe es ja auch, Wikis zu lesen zu Game of Thrones. Die sind überraschend spannend, weil die immer so gut geschrieben sind, als würdest du echte Geschichte lesen. Und so ähnlich ist halt einfach dieses Buch. Deswegen Fire and Blood, jedem zu empfehlen. Und jetzt das für Daemon zu benutzen als Schlussbild, ist natürlich auch einfach ein guter Moment, weil so hast du diese Idee, auch wenn sie umgedreht wird, nicht verschenkt.
Ja.
Es gibt ja hier und da einige Sachen. Wally zum Beispiel ist ein großer Verfechter davon, dass diese ganze Nettles heißt sie, ne? Diese Nettles-Geschichte, dass das ein großer Fehler war und kann da unterschiedliche Ansicht sein, glaube ich. Eve zum Beispiel liebt die Rhaenyra-Storyline. Mhm. Also es funktioniert auch andersrum, wenn man denn nicht mit dem Buch vertraut ist. Ich verstehe aber Wally sehr gut. Und hier ist es so ein Punkt, ja gut, dann dreht man es halt um, dann ist es wenigstens immer noch da und sinnvoll eingesetzt, weil ich finde, der Goldcloaks-Storystrang funktioniert im Moment für mich besser als der Marine-Storystrang bei Danny. Ich fand den Marine-Storystrang, auch wenn der viel größer ist und auch viel mehr sich über die Staffel zieht und so weiter und insgesamt auch vielleicht ein bisschen mehr über, wie schwierig es ist, eine Königin zu sein, erzählt. Ich fand den schon immer ein bisschen holprig erzählt. Ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Es gibt ein paar sehr starke Szenen mit diesen Goldmasken in Marine, aber viele fühlten sich auch so arg gekünstelt an, wie zum Beispiel, ich bin kein Fan von dieser Arena-Szene, die las sich für mich viel dramatischer im Buch, als es inszeniert wurde. Da wirkte das alles so ein bisschen arg gekünstelt, also als hätten alle Leute diese riesigen Metallmasken so unter ihrer Kutte so super versteckt und so, es wirkte irgendwie so aus dem Hut gezaubert.
Ja, das Problem ist, glaube ich, auch da, also ich glaube, es verliert wegen dieser Größe, wegen diesem Ausmaß. Die Goldcloak-Storyline funktioniert, erstens, weil wir sie fast nur durch Daemons Augen sehen und der halt davon direkt persönlich betroffen ist und man dadurch selber auch, finde ich, als Zuschauer betroffener ist, weil man halt weiß, was Damon mit diesen Goldcloaks verbindet, dass er die aufgebaut hat, dass er ihnen diese Goldröcke gegeben hat, dass sie eben immer loyal zu ihm waren und jetzt werden die ermordet von einem Feind, den wir am Anfang nicht kennen. Seine Leute werden in der Stadt ermordet, auch da wegen einem Befehl, den Rhaenyra nicht sehr gut formuliert hat, könnte man sagen, unter anderem. Und das ist halt was, du fühlst halt mit Damon. Du siehst diese Szenen, diese einzelnen Szenen sind so grausam inszeniert. Also allein, als sie in diese, also das erste Mal wird sie nur erzählt. Und da bist du noch so, naja, gut, okay, da wurden halt jetzt zwei Leute in der Straße getötet. Mai. Und dann siehst du aber diese Szene, wo Damon dann dahin rennt, wo es die Schreie gibt, wo am helllichten Tag seine Leute mitten in der Stadt ermordet werden, aufgeschlitzt werden und dann auch, wie sie da drapiert wurden in dieser Seitengasse. Das sieht so eklig aus. Das sieht so, das ist einfach sehr erschreckend. Das erschreckt einen selber. Auch wenn man die nicht kannte, denkt man sich, oh shit. Und dann hast du dazu noch Damons Reaktion, die Schreie, die Leute drumherum. Das betrifft einen viel mehr als diese ganze Meereen-Storyline, weil die halt, glaube ich, einfach ein Tick zu groß ist. Und man zu wenig mitfühlt. Also vor allem, weil da bist du ja eher bei Dany, was in der Stelle auch Rhaenyra wäre. Und hier, du hast keinen Aemon, der nochmal eine persönliche Beziehung zu diesen Leuten hat, die da gerade ermordet werden. Und das ist für mich der große Unterschied.
Da hast du absolut recht, das ist so. Ich finde auch, vieles von dieser Meereen-Storyline geschah ja hinter verschlossenen Türen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene, in der dieser bis dahin unbekannte Soldat, der, Mann, wie hieß er mal, Unsullet bei einer Prostituierten ist, nur um bei ihr zu sein. Und dann wird im Jahr, während er die Augen zu hat, von ihr und einem Handlanger der die Kehle durchgeschnitten. Eine sehr intensive Szene. Aber sie passiert halt hinter verschlossenen Türen. Das macht es auch so traurig, aber aus seiner Perspektive, du siehst ja wirklich seine Perspektive. Du siehst, wie er die beiden über sich thronen sieht. Das macht dich sehr betroffen. Aber die größere Aussage, die ja hinter den Goldcloaks hier am helllichten Tag in Fleabottom ermordet werden, ist ja, es sind sehr viele Leute hier drumherum gewesen, die damit einverstanden waren, weil sonst wäre es aufgefallen. Du kannst es nicht einfach am helllichen Tag, weil selbst der Geruch, allein dieses Ausweinen, es wird ja beschrieben, als man riecht das. Die Leute müssen es mitkriegen, es müssen Leute mitkriegen und sie waren damit einverstanden. Das macht es so viel gefährlicher auch für Rhaenyra.
Ja, du siehst halt auch da nochmal, sie hat auch das Volk, das sie ja eigentlich auf ihre Seite bringen wollte, durch das, dass sie ihnen Essen gibt, dass sie versucht irgendwie eigentlich die Königin des Volkes zu sein. Das Volk ist nicht auf ihrer Seite. Das Volk ist gar nicht auf ihrer Seite. Spätestens eben jetzt, nachdem sie für die Schmierereien Häuser geraidet hat und da Leute aus ihren Häusern gezogen wurden und auch auf offener Straße halt zusammengeschlagen wurden. Das wird halt mit ihr verbunden und deswegen ist das Volk nicht mehr auf ihrer Seite. Und sie hat eigentlich den Rückhalt von fast allen verloren. Und das ist auch nochmal Damon und Rhaenyra in dieser Folge, dieser Konflikt zwischen den beiden. Das tut mir so leid, weil du dir dachtest, also man dachte sich nach Staffel 2, okay, jetzt ist Damon endlich auf ihrer Seite. Jetzt hat sie endlich da jemanden, der ihr Rückhalt gibt, weil alle anderen ihr das halt nicht zutrauen. Und jetzt ist er aber halt persönlich von ihren Fehlern, die sie gemacht hat, betroffen. Und ist dann halt jetzt doch wieder so, also ich verstehe auch in dieser Diskussion, die die beiden da haben, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe eine Rhaenyra, die sagt, hey, du kannst nicht vor dem Rat mich hier hinterfragen. Das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und das ist es auch nicht. Das macht einen auch, oder hat mich auch für jemand, der sehr für Rhaenyra rootet, echt wütend gemacht, als er da gesprochen hat. Aber ich verstehe auch seine Perspektive, der halt sagt, hey, meine Leute werden hier gerade getötet und das ist für uns beide nicht gut, weil das eben zeigt, du hast keine Macht, weil es eben zeigt, hier unsere Leute, die Goldröcke, die hier eigentlich für Recht und Ordnung sorgen sollten, können auf offener Straße einfach so ermordet werden. Also, wer beschützt dich? Wer beschützt uns hier noch? Wer beschützt das Recht, das du durchsetzen willst und deinen Anspruch? Und das ist eine unglaublich schwierige Situation, in der sie sich da gerade befindet. Und dass ein Damon halt jetzt doch wieder, der ja schon auch in der Folge davor durch die ganze Sheepstealer-Storyline sich wieder ein bisschen von ihr abwenden musste, weil er halt seine Tochter nicht töten will, obviously, oder ausliefern will, komplett nachvollziehbarerweise, hat er halt jetzt noch einen Punkt, wo er wieder gegen Rhaenyra vorgehen muss, zumindest ein bisschen, und sie ein bisschen einbremsen muss. Das hätte er halt nicht unbedingt vor dem Rad machen sollen, der eh auf sehr wackeligen Beinen steht.
Mhm.
Ja, schwierig.
Ja, lass uns das als Überleitung nehmen. Der Rad, wackelige Beine, Phrasen jetzt im Rad, das kann ja auch nicht immer gut sein. Man kann aber schon mal festhalten, dass Dan Fogler als Lord Manderly, tollen Manderly, wirklich eine super Besetzung ist, weil er jede Szene so ein bisschen an sich reißen kann und dem Ganzen noch so einen witzigen Ton gibt, den die Serie auch ab und zu mal braucht. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Man merkt aber auch, dass der White Worm auch langsam so detached ist von dem normalen Volk, habe ich das Gefühl. Also sie und Damon streiten sich ja auch die ganze Zeit im Council ganz offen. Und beide haben Punkte. Also eigentlich zeigen ja beide, dass die Entscheidungen des jeweils anderen dazu führen, dass diese Spirale immer nur weitergeht. Und sie haben halt keinen Ausweg dafür. Und dadurch wirkt auch White Worm so ein bisschen detached. Dazu kommt aber, dass wir auch nicht mehr sehen, wir als Zuschauer, wie der White Worm mit den Leuten Fleabottom agiert, so wie es vorher war in den ersten zwei Staffeln, sondern jetzt sind es halt die Dienstmägde, die im Roten Bergfried unterwegs sind. Und der White Worm ist auch nur noch im Roten Bergfried und hat dann so, wie soll ich sagen, Rededuelle mit Alicent. Das ist auf einmal eine komplett andere Umgebung, auch für sie.
Ja, auf jeden Fall. Sie ist halt Meisterin der Flüsterer und ich finde auch grundsätzlich, dass sie versucht, dieser Rolle auch gerecht zu werden. Und wenn man sich überlegt, was auch ein Varys gemacht hat, sind das sehr große Fußstapfen, in die sie da tritt. Und sie hätte eigentlich die Kontakte, aber sie versucht eben selber jetzt Fuß zu fassen und auch an ihrer Kleidung merkst du ja auch, sie versucht halt jetzt Teil der hohen Gesellschaft zu sein. Sie versucht jetzt Teil eben des Hohen Rats zu sein, was ja auch komplett nachvollziehbar ist. Sie hat es endlich geschafft, sie hat es endlich da rausgeschafft und möchte da jetzt angenommen werden und verliert aber, wie du schon sagst, dadurch ein bisschen die Verbindung halt zu den kleinen Leuten, außer natürlich zu den Dienstmägden, die ihr dann unter anderem davon erzählen, dass da hier gerade ein Maester mit irgendeinem Getränk Richtung Alicent gelaufen ist. Also sie hat ja schon noch ihre Finger im Spiel, aber halt nicht mehr eben in der Stadt, sondern im Schloss. Aber du merkst natürlich auch, dass sie sich auch von Rhaenyra weiter entfernt, weil Rhaenyra sich halt, also von allen ein bisschen entfernt, weil sie das Gefühl hat, die ganze Last liegt auf ihren eigenen Schultern. Und eine Missaria, die ja eigentlich ihr helfen möchte und irgendwie an ihrer Seite stehen möchte, wird aber auch, ist halt auch nur in Anführungszeichen ein weiteres Mitglied des Rats und halt nicht mehr ihre engste Vertraute, dieser eine Mensch, der bei allem dabei ist. Und ich glaube, auch das ist was, ist ja dann auch in diesem Gespräch mit Alicent kommt das ja auch raus, dass Alicent halt auch sagt, hey, du kennst Rhaenyra, du weißt, wie sie ist, du weißt, wie wankelmütig sie sein kann und wie schnell sie ihr Interesse an einer Person verliert und sich dann zu jemand anderem hinwendet. Bist du dir sicher, dass du weiterhin so auf ihrer Seite sein willst oder nicht wie immer, und das stimmt ja auch, einfach dir mehrere Karten und mehrere Wege offen lassen möchtest?
Ja, stimmt. Das war auch sehr clever von Alicent. Sie wird ja generell durch diese ganze Staffel hinweg, seit dem Finale der zweiten Staffel, wird sie ja immer sympathischer. Und gerade wenn du ihr noch eine Storyline gibst, in der es ja auch darum geht, ihre Tochter zu schützen und wie sie sich schützend vor sie wirft, wird sie so viel sympathischer und sogar ein bisschen Comic-Reliefig, weil Alicent zu sehen, die schon öfter diesen Abtreibungstee, also so wird es ja in der zweiten Staffel gezeigt. Also man sieht sie einmal diesen Tee trinken, aber es wird schon suggeriert, das ist eine Routine für sie geworden. Mhm. Und hier ist es so, ach ja, es geht immer so schwer und man muss es halt machen, ne? Ex und weg. So, wie sie das trinkt, ich muss da schon fast lachen, weil Olivia Cook da so lustig spielt. Und das funktioniert natürlich auch fantastisch, um sie ein bisschen menschlicher darzustellen.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich auch da, also ich verstehe natürlich ihren Schutzmechanismus, den sie da auffährt und dass sie versucht, irgendwie Helena zu schützen, indem sie ihr diesen Trank gibt. Andererseits verstehe ich aber auch eine Helena komplett, die sagt, hey, eins meiner Kinder wurde schon ermordet, mein anderes Kind ist hier auch die ganze Zeit, ist weg von mir. Sie sieht ihre Tochter ja auch nicht so häufig, sie ist woanders untergebracht. Und jetzt habe ich hier nochmal ein Kind in mir und das ist meins. Darum, das ist jetzt, ich möchte das nicht hergeben, ich möchte es nicht weggeben, obwohl sie auch weiß, was passieren könnte. Ich finde es sehr spannend, dass sie ihr jetzt doch noch mal ein Kind geben, weil theoretisch hätte sie ja zu diesem Zeitpunkt schon einen 2-jährigen Sohn haben sollen, der aber in der Serie rausgeschnitten wurde. Dachten wir anscheinend ja jetzt doch nicht. Das ist, da bin ich auch, ich bin sehr gespannt, welchen Weg sie gehen, weil ich glaube, Maelor heißt der in ja, dem Buch. Ja, genau. Und der ist halt eigentlich in den Büchern, ja, der hat ein unglaublich tragisches Schicksal, das man gut rausschneiden kann, muss man dazu sagen, weil man halt, also ich glaube nicht, dass wir das spoilern, weil das wird so in dieser Form nicht passieren. Dafür sind wir schon zu weit fortgeschritten, weil das passiert vor der ganzen, vor der Schlacht, die vielleicht als nächstes.
Ich glaube, wir müssen das nicht so weit ausführen, aber zu seinem tragischen Schicksal gehört ja die Geschichte mit Blut und Käse, weil er da schon anwesend ist.
Ja.
Das muss man
und
sagen.
Das fehlt.
Und das fehlte. Und angeblich, das ist ja so diese Gerüchteküche, ist das einer der wesentlichen Gründe gewesen, warum sich George R. R. Martin und Ryan Condal zerstritten haben während der zweiten Staffel. Er hat aber auch diesen Blogpost geschrieben, der ja mittlerweile gelöscht wurde. Und der lautete ja, du wirst dich erinnern, Beware of the Butterflies.
Ja.
Was so eine Doppeldeutigkeit war, weil es geht auch um den Schmetterlingseffekt. Wenn du eine Kleinigkeit änderst, wird es im Nachhinein sehr vieles anders machen. Und dazu hatte man dann auch gezählt Maelor. Und offensichtlich meint der auch Maelor damit. Wenn du ihn rausschneidest, dann fehlt er später. Und jetzt hat sich Ryan Condal anscheinend gedacht für die dritte Staffel, ja, ja, ich hol den doch zurück. Und ich frag mich, ob das so ein Taunt in Richtung George R. Martin sein soll oder ein Versuch, die noch mal hier so Tip to the Head zu machen. Helena wird hauptsächlich gezeigt, immer mit einer Raupe.
Ja.
Beware of the Butterflies.
Ja.
Das ist doch kein Zufall.
Nein.
Also das muss sich doch Ryan Condal, ja, muss ja sich im Vorfeld gedacht haben, so, selbst wenn das nicht die Absicht ist, muss ihm ja klar sein, also ihm mehr als jedem anderen Menschen auf der Welt, es gibt einen Blogpost, der lautete Beware of the Butterflies, in der George R. Martin deine Entscheidungen kritisiert hat. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit eine Raupe in die Kamera halten.
Ja, ich glaube, das ist extra.
Macht es aber.
Ja.
Ja, das muss extra sein.
Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Ich dachte es mir auch in diesem Moment, wenn dann auch noch mal, ja, auch extra noch mal nah hingezoomt wird, dass da diese Raupe, dass Helena die ganze Zeit diese Raupe beobachtet. Also diesen Schmetterling, der da vielleicht noch schlüpfen wird. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Der halt vielleicht
so wie
auch
Maelor.
So ein bisschen. Genau, wie Maelor.
Ein Schmetterling, der vielleicht noch schlüpfen
ja,
wird oder vielleicht auch nicht.
Genau so. Es ist genau das. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es einsetzen werden, wie sie Maelor da noch ins Spiel bringen werden, ob er überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt, weil das ist halt komplett anders als in den Büchern. Also da kann.
Es ist alles möglich. Also wir spoilern gerade nicht, es ist alles möglich. Was vielleicht auch mal ganz gut ist, weil Leute kennen halt das Buch. Also ich möchte weder dem einen noch dem anderen per se recht geben. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und die große Kunst von Adaptionen ist es ja immer, für das jeweilige Medium das Bestmögliche zu finden, was nicht bedeutet, dass Ryan Condal das bis jetzt geschafft hat. So, und das ist halt ein super schmaler Grad. Was dann noch ein bisschen reinspielt, ist natürlich auch Symbolik, weil wir haben die ganze Folge über, haben sie ja geradezu übertrieben, Katzen überall gezeigt. Also selbst in Dialogen huscht immer mal wieder eine Katze so durchs Bild. Was ja so witzig ist, weil in der reinen Rhaenyra-POV-Folge mit den Ratten ja überall die ganze Zeit Ratten siehst. Und jetzt siehst du keine bis zum Schluss. Also du hörst sie, glaube ich, auch nur, ne?
Ja, du hörst sie nur, du siehst sie nicht, weil, naja, zu diesem Zeitpunkt dann auch das Licht ausgeht. Also da sind sie dann auch in den Gängen, die Maegor ja damals gebaut hat, um den Red Keep zu entfliehen. Oder es war Maegor, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Ich glaube, es war Maegor, weil er eh wahnsinnig war oder so.
Genau, Maegor der Grausame, der diese Gänge gebaut hat. Und das sind halt Geheimgänge, die überall im Schloss sind. Wir kennen die auch schon aus Game of Thrones. Aber wir wissen auch, dass die jahrhundertelang von niemandem mehr eigentlich begangen wurden. Und auch das ist was, also in den Büchern wird nie darüber gesprochen, dass eine Alicent und eine Helena irgendwie über solche Gänge stolpern. Aber mal schauen, wie es jetzt weitergeht, weil jetzt sind sie da drinnen eingeschlossen. Die Tür ist hinter ihnen zugefallen, sie haben kein Licht mehr und sie hören nur noch die Ratten, weil in diesen Gängen haben sie sich halt zurückgezogen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dieses so, hey, wir haben zwar jetzt überall diese Katzen, die eigentlich ein Problem gelöst haben, aber anscheinend besteht dieses Problem hinter den Kulissen immer noch. Das ist halt genau das, was diese Szene so gut zeigt.
Das ist genau die Symbolik dahinter und ich liebe das daran.
Ja.
Alice sind eingemauert, die Ratten sind immer noch da, es ist eben keine Lösung da. Und selbst wenn sie es da ganz normal wieder, also selbst wenn sie in der nächsten Folge, erster Schnitt, die Tür geht auf und sie stolpern da raus und nichts ist passiert, die Symbolik bis dahin ist aber passiert. Das ist das, was uns die Serie sagen will, das ist ja alles kein Zufall. Es ist nicht so, dass der Sounddesigner in der Post-Production saß und so, ich glaube, ein Rattengeräusch wäre an der Stelle noch ganz cool, um ein bisschen Atmo zu geben. Nee, das steht. Das Quieken der Ratte steht im Drehbuch, das garantiere ich euch.
100%.
Und deswegen ist es alles kein Zufall.
Ja.
So wie alles, was Ormond plant, kein Zufall ist. Und trotzdem neigt er ja auch zum Verlieren, wie wir gesehen haben, als er dieses quasi Schach, wie heißt es nochmal? Quest?
Kivasse? Also ich weiß, dass es in den Hörbüchern manchmal Kivasse vorgelesen wird, in den Hörbüchern wird aber einiges komisch vorgelesen.
Ja, also, das ist alles.
Kivasse hätte ich jetzt gesagt. Genau.
Selbst in der in den Serien wird zwischen Aegon und Aegon wird hin und her gewechselt. Und ich glaube sogar Daemon und Daemon gibt's ja. Beides, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin nicht der Audiophil-Typ, deswegen neige ich selber immer dazu, Namen falsch auszusprechen, wie ihr alle wisst. Aber egal, Ormond plant sehr viel. Ormond geht wirklich all in, was seinen Tywin Lannister angeht. Ich habe ein ganzes Video drauf verwendet, die Dramaturgie der beiden auch zu vergleichen. Also wie sie eingeführt werden, was sich auch sehr von den Büchern ja in beiden Fällen unterscheidet. Also Tywin Lannister ist ein so viel mehr ausgebauter Charakter in Game of Thrones als in Buch. Auch sehr viel nahbarer, weil Charles Dance ihn auch so spielt und weil er Szenen mit Arya hat, die mit zu meinen absoluten Lieblingsszenen in ganz Game of Thrones gehören. Und das hat nichts mit dem Buch zu tun, außer dass Arya Mundschenk ist, aber von jemand ganz anderen, in einer ganz anderen Konstellation, mit ganz anderen Dialogen. Und das ist einfach eine große Stärke. Ist ja auch immer wichtig für Serien, dass Serien-Creator oder Showrunner erkennen, welche Figuren funktionieren, welche müssen wir ausbauen. Wie Bronn zum Beispiel. Bronn wurde auch in Game of Thrones massiv aufgebaut im Verhältnis zu der Buchvorlage, was aber auch damit zu tun hat, dass der Darsteller von Sir Ilan Payne an letalem Krebs erkrankt war und deswegen seine Rolle nicht mehr wahrnehmen konnte. Aber zumindest konnte man das mit Bronn ehrlich gesagt fantastisch auffangen, weil er und Jaime einfach fantastische Szenen zusammen haben. Und das sind halt, das ist so eine Eigendynamik, die Serien entwickeln können. Man muss es aber forcieren. Und so war es bei Ormond auch. James Norton als Ormond Hightower kriegt die Szenen und die Möglichkeiten zu glänzen und so einen eigenen interessanten Charakter zu entwickeln, der natürlich nicht so besonnen ist wie Tywin. Er hat ja diese Ausrastermomente. Ich erzähle jetzt mal was aus dem Privatbereich, okay? Ich hatte mal eine Freundin, mit der es nicht gut ausgegangen ist. Die liebte es, Schach zu spielen. Wir haben oft Schach zusammen gespielt. Und ich bin nicht sehr gut im Schach. Also ich bin wirklich, also ich bin nicht gut im Schach. Keine Sorge, ich gebe jetzt nicht an oder so. Aber ich habe jedes Mal im Schach gegen sie gewonnen. Und ich schwöre bei Gott, jedes Mal hat sie das Brett danach abgeräumt in voller Wut. Also das war auch ein bisschen lustig, weil das war so am Ende schon fast ein Running Gag zwischen uns. Aber dahinter war schon so ein gewisser Zorn, der sich im Nachhinein vieles erklärt. Ich habe im Nachhinein das Temperament, es erklärt im Nachhinein sehr vieles. Und damit meine ich nicht, dass sie jetzt an allem Schuld hat, sondern ich meine damit, anscheinend bin ich auch das provozierende Element in der ganzen Geschichte, weil ich bin schlechter Gewinner. Das gebe ich auch gerne zu. Ich bin jemand, der fängt an zu tanzen auf dem Tisch, wenn er gewinnt. Egal was. Und diese Kombination konnte nicht gut gehen. Und so ähnlich ist es bei Ormond und Darren finde ich gerade. Das kann nicht gut gehen.
Ja, ja. Also, obwohl auch da muss man ja dazu sagen, also diese Ormond und Darren Storyline ist ja dieses Mal relativ kurz. Also es passiert jetzt nichts Großes, zumindest fühlt es sich erstmal nicht groß an. Aber was ich erstens super cool finde, ist natürlich die Geschichtsstunde, so als Buchliebhaber. Die ganzen Namen, die da gedroppt werden, Namen, die unter anderem für hier A Knight of the Seven Kingdoms noch wichtig werden, was ich so schön fand, weil da wurden Häuser genannt, die in der zweiten Staffel definitiv eine Rolle spielen werden. Und das finde ich richtig gut, dass halt eine hier Martell genannt wurde. Maria Martell, wie hieß sie nochmal?
Ich glaube Maria. Ich glaube, es war Maria. Ich habe es nicht aufgeschrieben. The Toad hat er, glaube ich, gesagt. Ja, The Yellow Toad, genau.
Hier, die gelbe Kröte von Dorne. Maria Martell, genau. Und dass sie so jetzt das Vorbild von Ormond ist, auch ein bisschen, was seine Kriegsführung angeht, finde ich super spannend, weil halt die Martells eben die waren, die sich immer gegen die Targaryens durchgesetzt haben, die es geschafft haben, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, wir wissen, dass es irgendwann anders ist, aber bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte sind die Martells das einzige große Haus, das sich immer gegen die Targaryens durchgesetzt hat. Und das nimmt er sich jetzt als Vorbild und sagt, wir machen das genauso, weil er ja auch in der Folge davor noch gesagt hat, hier, wir sind eigentlich die Übermenschen. Er ist ein bisschen all in Nazi gegangen, aber egal. Und hat da dann genau das nochmal gezeigt, wie er will eigentlich gegen die Targaryens vorgehen, was ja aber ein bisschen im Widerspruch dazu steht, dass er da ja eigentlich gerade einen Targaryen sitzen hat, weil ja, natürlich ist das auch ein Hightower, aber eben auch ein Targaryen. Und das ist das, was bei diesem Kyvass-Spiel dann so gut ist. So Ormond erzählt ihm die ganze Zeit, wie klug diese ganzen Leute waren und wie wichtig das alles ist, diese Geschichte auch zu kennen und dann diese ganzen Taktiken halt auch einzusetzen. Und dann in diesem Moment spielen sie Kyvass und Daeron schlägt ihn in dem Spiel mit einem Drachen als schlagende Figur, mit dem man dieses Spiel gewinnt. Und er rastet aus. Und das ist so gut, weil halt am Ende, er sagt die ganze Zeit, ja, wir sind besser als die Drachen. Und die Targaryens sind nichts ohne die Drachen. Und Daeron schlägt ihn mit einem Drachen. Das ist so eine gute Symbolik, die sie da eingesetzt haben. Ich liebe diese Szene. Es hat so viel, also als ich das gesehen habe, ich war so, ja, Halleluja. Ja,
das ist eine Game of Thrones Szene. Ja. Also du hast wirklich so diesen kompletten Bogen, von dem ich geredet habe, und er lenkt zwar am Ende ein, aber dieser Twist ist ja, er hat am Ende trotzdem keine Chance gegen einen Targaryen, und er zitiert ja auch Dorne falsch. Er sagt unbowed and unbent. Und er lässt das unbroken weg. Und er ist ja am Ende eigentlich gebrochen. Wenn er ausrastet, ist er gebrochen. Das ist so, unfreiwillig hat er foreshadowed, dass er gebrochen sein wird durch einen Targaryen.
Ja, und er zeigt aber auch da nochmal, also er ist schon ein guter Lehrer für Daeron, weil er ihm am Ende sagt, hey, entschuldige dich niemals, weil Daeron ist natürlich erst ein Kind. Er merkt, dass sein Lehrmeister gerade austickt, also entschuldigt er sich. Also logischerweise, weil er halt diesen Zorn auch nicht abbekommen will. Und dann sagt er, nein, sagt Ormond, entschuldige dich niemals für einen Sieg. Und das ist sicher was wir noch mal wiedersehen werden. Auch bei einem Daeron, der halt hier in dieser Situation wieder gelernt hat, es geht eher ums Siegen, als darum, wie man den Sieg vielleicht errungen hat. Und da bin ich sehr gespannt. Da muss man ja auch sagen, auch da diese ganze Maelor-Storyline, die hier fehlt, hätte noch mal zu einer Szene geführt, wo Daeron genau so vorgeht, so Hauptsache wir siegen, egal was dafür passiert, in den Büchern zumindest. Ich glaube, diese Szene wird nie passieren, sage ich jetzt mal so.
Ich würde dich sogar bestätigen, dass er ein guter Lehrer ist, weil ich hatte mal einen Fechtlehrer, der zu mir original gesagt hat, ich entschuldige mich zu oft. Ich soll mich nicht so oft entschuldigen. Und das ist tatsächlich etwas, was mir immer, also jetzt auch noch Jahre später, immer mal wieder in den Kopf schießt, weil ich dazu neige, mich auch zu entschuldigen für Sachen, für die ich mich nicht entschuldigen muss. Also ich habe hier gerade nichts falsch gemacht, ich bin nur gerade überhöflich. Aber dann kommt ganz kurz mein Fechtlehrer in meinen Kopf rein, ich soll mich nicht so oft entschuldigen. Ich muss, das ist eine Lektion, die tatsächlich mich nie losgelassen hat. Also tatsächlich, ja, Ormond ist irgendwie ein sehr guter Lehrer, aber er ist auch ein super temperamentvoller Typ, von dem ich nur hoffe, dass sich Daeron irgendwie emanzipieren kann. Weil das Kind tut mir leid.
Ja.
Der ist offensichtlich so ein netter Mensch. Von all den Söhnen von Alicent. Er ist derjenige, der zwar ähnlich wie Aegon in seinen Drachen verliebt ist, er wirklich mit ihm bondet, aber das ist noch ein herzensguter Mensch, der trotz dieser Erziehung ungebrochen ist. Er ist ungebrochen.
Er ist ungebrochen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum halt ein Ormond es nicht sagt, weil eben ein Aemond ihm da gegenüber,
Daeron.
Daeron. Ach, zu viele Namen. Daeron ihm da gegenüber sitzt und eben genau dieses fehlende Element eigentlich darstellt. Und das ist auch da, ich finde es sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt mit Daeron weitergehen. Weil auch in den Büchern wird ja gesagt, dass er der beste der Söhne oder der netteste der drei Söhne ist von Alicent. Andererseits wenn wir halt ein Helgen und ein Elmet die anderen beiden sind, heißt es ja auch nicht so viel, wenn du der Netteste von denen bist.
Also. Ja, okay. Ich meine, am Ende des Tages hat er auch Ormond nachgegeben und hat diesen armen Mann niedergestreckt. Ja. Also jetzt ist er auch seine Dings besudelt. Ich habe gerade noch mal die Münze gegoogelt, weil da ja Darren drauf ist. Ja. Und bezeichnenderweise, ich hätte es ja eigentlich nicht gebraucht. Also, weil er ja ein Targaryen ist. Ne? Es sind, die heißen ja auch, wie heißen die Münzen nochmal?
Golddrachen, also. Einfach,
heißen die auch Dragons? Ja, die heißen Dragons, sagt ja. man, ne? Ja. Ja, Gold Dragons, stimmt, du hast recht, Golddrachen. Man hätte da ja gar keine neuen Münzen prägen müssen, aber er ist ja, Ormond ist so darauf erpicht, dass es nicht eine Targaryen-Herrschaft ist, dass er Darren draufdruckt. Und ich habe jetzt gerade die Münze auf, ich habe nämlich kurz überlegt, ist da auch irgendwie der Hightower, der Turm drin, aber ich sehe es nicht.
Nee. Ich glaube auch an der Stelle, da geht's eher darum, also einerseits klar, hier zu etablieren, dass Darren der eigentliche König jetzt ist. Also das ist ja für Ormond ist es jetzt auch so, scheiß auf Aegon und Aemond, mein Mündel, der wird jetzt König. Und deswegen haben wir diese Münzen prägen lassen. Und es ist ja auch so richtig ins Gesicht von Rhaenyra, wir haben Geld. Wir können uns das leisten, unsere Münzen zu drucken und damit Leute zu bezahlen, damit sie dich hintergehen. Weil du hast gerade nichts. Und das ist auch, also diese Münze ist so symbolisch und ich finde die sehr wichtig. Also sie hätten, ich finde es sehr gut, dass sie die gemacht haben, weil es halt nochmal zeigt, wie klar Ormond sich gerade auch im Vorteil sieht. Ob er das ist, werden wir sehen, ob dieses Kyvass-Spiel vielleicht irgendwas andeuten könnte, dass halt Targaryens am Ende trotzdem immer gewinnen werden. Aber diese Goldmünze mit Darrens Gesicht drauf ist halt ein perfektes Beispiel dafür, wo Ormond sich gerade sieht, das ist der wahre König, dem bringen wir voran, der hat alle Mittel, die wir brauchen und Rhaenyra hat nichts.
Und das ist ja auch das, was den Gold Cloaks ja gerade fehlt, also Geld. Ja. Also sie sind ja unbezahlt. Und als Daemon ja diese Rede hält, ich hatte im Hinterkopf die ganze Zeit, ich traue diesen Gold Cloaks gerade allen nicht. Das war jetzt lange, bevor diese Feast passiert ist. Ich habe diese Rede gehört und habe gedacht so, ist es wirklich der große Rhetoriker, Daemon Targaryen hat jetzt alle hinter seine Seite? Weil das füttert diese Menschen nicht. Wenn sie nicht bezahlt werden, schon seit Wochen und Monaten, Das wird die Probleme nicht lösen. Das ist eine schöne Rede, aber unmöglich sind alle, die gerade sich so mitreißen lassen, zu 1000% hinter diesen Worten. Und wenn du innerhalb dieses Hauptquartiers der Goldcloaks so viele Goldcloaks umbringst und dann auch Traitor drüber schreibst, dann haben Goldcloaks mitgeholfen und die wurden mit diesen Goldmünzen bezahlt. Davon gehe ich fest aus. Ich weiß nicht, ob das jemals noch mal Thema in dieser Serie sein wird. Das wird vielleicht auch nie aufgelöst, aber ich glaube, sie hatten Hilfe von innen.
Das glaube ich ehrlicherweise auch. Also auch da, ich meine, diese Rede zeigt halt auch noch mal, was Daemons Plan ist und dass er halt das alte Valyria wieder hochleben lassen möchte. Und er ist ein guter Redner. Und er bringt die Leute schon auch dazu, ihn anzufeuern. Und er wird sicher damit auch einige noch mal überzeugt haben, die halt grundsätzlich für diese Sache auch stehen, die an ihn glauben. Aber wie ja auch sein Sir Luthor Largent auch gesagt hat, da sind auch Leute dabei, die kennen ihn nicht. Die haben keine Beziehung zu ihm. Für den ist er halt nicht Lord Fleabottom, sondern für die ist er halt einfach nur ein weiterer reicher Schnösel. Und die werden sich halt bei der Rede auch gedacht haben, okay, du mit deinem Gottkomplex, red du mal. Am Ende, wie du schon sagst, bringt das uns kein Essen auf den Tisch. Und diese Goldmünzen eben schon. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es da Hilfe von innen gab. Und ich glaube schon, dass es vermutlich noch mal angesprochen wird. Weil da sitzen ja trotzdem, also wir haben ja gesehen, wie viele Leute in diesem Raum waren. Und wie viele Leute dann am Ende bei dem Feast for Traitors sind. Das ist ja nur eine gewisse Anzahl. Und wo sind die anderen? Wo ist der Rest? Sind die einfach geflohen? Erstmal. Ich glaube, das wird noch mal angesprochen werden. Hoffe ich zumindest.
Ja.
Aber.
Ja, hoffe ich auch. Ich weiß es halt nicht. Ja. Aber auch wenn es das Hauptquartier ist, auch wenn es bei Nacht ist, es kann nicht sein, dass da niemand ist. Es kann nicht sein, dass es niemand mitkriegt. Es ist wieder dasselbe wie bei Fleabottom. Es kann nicht sein, dass es niemand mitkriegt. Das geht einfach nicht. Das heißt, es gibt einfach mehr Zeugen und Helfer, als ihnen lieb ist. Was uns jetzt langsam zu Aemond und Aegon führt, weil wir bezeugen, wie die zwei sich gegenseitig beneidet haben. Etwas, was im Subtext schon immer zu sehen war. Klar, also dass Aemond Aegon beneidet hat, weil allein schon, weil er einen Drache hatte. Das war ja bei Aemond sehr viel später. Aber wie Aemond eben als Krieger und so wahrgenommen wird, das war auch etwas, was man Aegon angesehen hat, dass er das beneidet. Aber hier sprechen es zum ersten Mal beide aus, habe ich das Gefühl. Also zumindest in meiner Erinnerung ist es so, dass sie es wirklich mal aussprechen. Also das sind jetzt zwei Storylines, die so sehr miteinander interagieren und in der gleichen Conclusio enden, nämlich um den nächsten Step in ihrer Charakterentwicklung zu machen, müssen sie jetzt jemanden umbringen. Was für Aemond ja eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, jemanden umzubringen. In den zwei Folgen davor hat er quasi alleine Harrenhal gestürmt und eine riesige Choreo durchgezimmert. Aber für Alice Rivers zu töten, ist was komplett anderes, als was Aemond jemals in seinem ganzen Leben getan hat. Für eine Art von Mutterfigur, für eine Art von Erlöserin, es ist schon sehr mütterlich, wie sie mit ihm umgeht.
Ist es definitiv, aber auch Partnerin. Also das ist nämlich dann das andere. Also gut, er will ja auch, das sind ja fließende Grenzen bei Aemond. also ja, Mutterfigur definitiv, aber eben auch, und das ist in den Büchern, wird eben auch gesagt, dass sie ihm das Bett gewärmt hat. Und das wird jetzt da natürlich nicht genau gezeigt. Mal sehen, wie sich auch da deren ganze, wie sie miteinander umgehen, noch entwickelt, deren Beziehung. Aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht nur dieses Mütterliche bleibt.
Nee, da bin ich auch komplett bei dir. Ich gehe im Hinterkopf davon aus, dass das ein fließender Übergang ist, weil die Serie gibt sich ja jetzt auch sehr viel Mühe, dass es für ihn kein Widerspruch ist mit Mutter und Geliebte, weil das ist das, was ihn in Fleabottom im Bordell lange Zeit am Leben gehalten hat, bis er sie aus Scham verlassen hat. Und dann war es eben die Mutter tatsächlich, die er geküsst hat. Und jetzt klammert er sich an einer Frau, die ihn in den Schlaf singt wie eine Mutter und für die er aber am Ende tötet und die auch noch aussieht. Es ist ja auch ein bisschen clever, ne? Dass Alice Rivers so gezeichnet wird, als sie sieht ja aus wie eine Schwester von Olivia Cooke oder wie eine Cousine. Also das zieht sich für Aemond als ein großer Handlungsbogen durch die komplette Serie, dass er diesen Mutterkomplex hat und eigentlich eine Geliebte sucht, die wie seine Mutter ist.
Ja, auch ihre Kleidung wurde angepasst. Also im Vergleich zu dem, was sie bisher, wo wir sie gesehen haben, trägt. Jetzt trägt sie auch ein bisschen höhere Gewandung, eben die einer Adligen, weil sie ja auch, das wissen wir ja schon länger, sie will die Herrin von Harrenhal sein. Das ist ihr Ziel. Das ist ja unter anderem auch der Hauptgrund, warum sie überhaupt so nett zu ihm ist. Weil halt Daemon gesagt hat, nee, du kriegst gar nichts. Du bist am Ende halt doch trotzdem nur eine Rivers. Und jetzt sagt sie, na gut, wenn du mir nicht helfen willst, dann gehe ich halt auf die andere Seite und schaue, ob die mir helfen. Und Aemond ist auf jeden Fall gerade ihr sehr zugetan. Wie viel sie da auch vielleicht mitgespielt hat, weil als er angekommen ist, hat er diese Träume noch nicht. Ja, wir wissen auch, dass dieses Bett wahrscheinlich, in dem er da geschlafen hat, in dem ja auch Daemond schon geschlafen hat, wo er auch Träume hatte, vermutlich.
Das ist dasselbe Bett, ich habe gar nicht drauf geachtet.
Das ist dasselbe Bett, es ist derselbe Raum. Und es ist, also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich hätte gedacht, es ist dasselbe Bett. Und das wurde ja damals schon gesagt, dass es vermutlich aus Wehrholzbäumen geschaffen wurde, weil ja, um überhaupt Harrenhal zu bauen, damals ganz viele Wehrholzbäume abgeholzt wurden und damit die alten Götter wütend gemacht wurden. Und wenn du dann halt in einem dieser Betten schläfst, dich eben Träume heimsuchen und diese ganze Magie, die in Harrenhal da sich seit Jahrhunderten aufgestaut hat, dann über dich hereinbricht. Und sie ist natürlich, Alice ist natürlich da eine perfekte Protagonistin als Hexe, die das so ein bisschen channelt, als Charakter, den wir miterleben können. Und dann nicht nur, klar, wir haben die Ziegen, wir haben die Fledermäuse, die dann hinter ihr hervortreten, mit denen sie die Jäger, die Aemond-Jäger verjagt. Aber am Ende ist es halt auch, wird es halt gut durch diese ganze, durch diesen Ort, durch diesen Harrenhal und die Geschichte, die diese Burg hat.
Du sagst es auch richtigerweise, sie wird immer mehr auch zur Protagonistin. Also weil die Szene, in der die ersten Kopfgeldjäger in Harrenhal einsteigen und sie noch verscheuchen kann, sie ist ja die Protagonistin dieser Szene. Und sie ist in dem Moment noch in einer Machtposition, in der sie erschrecken kann. Wie in einem Horrorfilm kann sie vertreiben. Aber am Ende reicht das eben nicht mehr, weil die Entwicklung der Geschichte um sie herum und damit ihre eigene Charakterentwicklung treibt sie ja zu einem Punkt, wo sie alleine nicht weiterkommt. Sie alleine hat keine Chance mehr gegen diese drei oder vier Typen, die da hochgeklettert sind. Aber sie und Aemond zusammen können sehr viel mehr erreichen. Das erzählt uns ja gerade dieser Handlungsstrang, so wie es hier inszeniert ist. Die zwei finden gerade zusammen. Und auch gut erzählt einfach.
Ja, definitiv. Und ich meine, wie diese Ironborn, die dann sie als Salt Wife noch haben wollen und dann Aemond als Retter, der sie da befreit. Das war eine gute Szene, weil am Ende, sie hat ihn halt davor jetzt die ganze Zeit geschützt vor den Jägern, während er da selber mit sich selbst auch gekämpft hat und mit seiner Beziehung zu seinem Bruder, weil das ganze Reich denkt gerade, er hat seinen Bruder ermordet. Obwohl er ja eigentlich dahin geflogen ist, auch um eben, klar, das Reich seines Bruders auch zu verteidigen und den Anspruch seines Bruders zu verteidigen. Er hat seinen Bruder, dass er seinen Bruder beneidet hat und alles, aber trotzdem hat er immer am Ende für seinen Bruder gekämpft. Das ist ähnlich auch da wieder eine perfekte Parallele zu Daenerys und Daemon. Also zu den beiden Brüdern.
Interessante Auslegung. Ich hätte es anders ausgelegt, weil das letzte Mal, dass man die zwei zusammen gesehen hat, hat er ihm noch die Kugel in den Bauch gedrückt.
Das stimmt.
Das war das letzte Mal, dass die den Raum geteilt haben. Und er selber hat sich ja in King's Landing schon als der König inszeniert. Also er saß auf dem Thron mit dem Schwert seines Bruders. Und ich glaube schon, dass es eher für sich selbst gemacht hat, aber ich würde deine Interpretation im Hinterkopf behalten, weil ich bin gespannt, wie es sein würde, sollten sie noch mal aufeinandertreffen.
Ja.
Sollten. In der Serie ist alles möglich.
Ja, es ist alles möglich, aber trotzdem, also diese Parallelen zu Daemon und dem alten König gibt's definitiv. Auch da wieder, dass er halt, wie gesagt, dieses Gefühl hat, seinen Bruder verraten zu haben. Das hatte Daemon auch, als er da lag und seine Träume hatte. Also das ist eine sehr große Parallele zur zweiten Staffel.
Ja.
Auf jeden Fall. Also klar, letztendlich hat Daemon immer mehr auf der Seite seines Bruders gestanden. Andererseits hat er ihn auch beleidigt und bedroht, immer mal wieder. Mhm. Also so ist es nicht. So die
Nee, du hast absolut recht. Also was das angeht, ich würde sogar sagen, man sieht wirklich, wie Reue ihn heimsucht. Ja. Es ist ja, er redet ja vom geschmolzenen Gesicht von Aegon und davon träumt er gerade. So, also die Frage ist, ob es ihm nur Angst einjagt oder ob er deswegen bereut.
Ja, ich glaube, es sind schon auch die Schuldgefühle, dass er halt nicht so für seinen Bruder da war. Und dass er ja am Ende halt auch sagt, hey, ich hab ihn beneidet, weil er alles hatte. Und dann haben wir einen Aegon, der genau dasselbe sagt.
Ich liebe diese Ironie dahinter. Und übrigens, einer meiner Favorite Moments ist einfach der Monolog von Lara Strong. Die Truth Bombs, wie ich es am Anfang genannt habe. diese Ansprache hat Aegon dringend gebraucht. But worst of all, you're a terrible man.
Ich dachte mir in diesem Moment, oh nein, jetzt geht er gleich auf ihn los. Weil das war wirklich, also ich habe es auch geliebt. Ich fand, das war schon lange nötig, dass er das mal sieht und so eine richtige, einfach einen Realitätscheck bekommt. Hier, schau mal, so ist es. Du hattest alles. Du hättest alles machen können. Und du hast es verkackt, weil du inkompetent bist. Weil du halt einfach kein guter Mann bist. Und nicht nur, weil du kein guter König bist. Und das ist so schön. Also das war definitiv einer der positivsten Momente in dieser ganzen Folge, finde ich. Und auch danach, wie du dann halt auch danach merkst, wie sich Aegon zwar klar jetzt mehr an Larys Plan hält und sagt, okay, gut, dann machen wir es jetzt so, wie du sagst, weil ja, du hast recht, ich habe vielleicht ein bisschen Scheiße gebaut in der Vergangenheit, wo er aber dann auch sich selber mehr als das akzeptiert, was er eigentlich ist und sein sollte. Und das dann halt auch unter anderem durch den Mord, den er dann begeht. Ich weiß gar nicht, hat er schon mal jemanden groß ermordet? Also haben wir schon mal gesehen, wie er jemanden so ermordet hat?
Also er hat den Mörder seines Sohnes selber gerichtet.
Stimmt.
Ich weiß es auch noch mal so ganz präsent, weil ich das mit Rhaenyra verglichen habe. Beide richten über jemanden und sind erst in dem Moment wirklich König. Er hat ja in der ersten Folge, war das, glaube ich, dieser Staffel, als er sich aus dieser Kutsche befreit.
Ja, stimmt,
ich glaube, das ist die zweite Folge sogar erst. Da hat er mit einer Pfeilspitze jemanden so ganz quiekig umgebracht. Also so auch so ein bisschen, soll ich sagen, so typisch Aegon, ne? Ja. Weil man ihn ja selber so als so ein Wiesel wahrnimmt. Und so hat er ihn dann auch umgebracht. Und deswegen finde ich es umso bezeichnender, weil Charakter-Arcs, Heldenreise, Charakterentwicklung, nicht weil er ein Held ist, sondern weil er sich entwickelt. Er bringt diesen Typen um, diesen, ich weiß gar nicht, hat er einen Namen? Ist ja egal, diesen Lageranführer.
Janus oder sowas?
Ach, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall bringt er den um und flüstert ihm zu. Ich habe es extra aufgeschrieben. Warte mal, ich habe es hier irgendwo stehen.
Ihr werdet mich Your euer Grace. Gnaden nennen. Ja.
Ja, ja, euer Gnaden, aber im Englischen ist Call es halt immer Grace. So ein bisschen eindeutig. Also Gnaden hat was Religiöses, finde ich immer. Your Grace, ne? I'm the fuck, wo steht's denn? Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ich habe das im Vorgespräch noch gesagt. Ich habe mir aber tatsächlich den Satz aufgeschrieben. Es endete mit Your Grace. For you, I'm Your Grace. Oder irgendwie sowas genau. in der Richtung. You'll call me Your Grace. Und das zeigt ja, welche Entwicklung er jetzt nochmal gemacht hat. Weil er war von diesem, okay, ich muss es jetzt langsam abschreiben, das wird nichts mehr und ich bin auf der Flucht und alles ist scheiße. Er muss ja auch mit scheiße besudelte Füße küssen. Zu, ich will mich an meinen Bruder rächen. Das ist das Einzige, was mich noch antreibt, weil er alles verloren ist, zu, ich bin eigentlich der König und ich tue jetzt alles dafür, dass ich der König werde. Das sind so diese drei Stufen der Trauerbewältigung in seinem Kopf, die er so irgendwie durchgemacht hat. Akzeptanz, Wut und alles Mögliche. Und jetzt ist es an einem Punkt, wo er wieder optimistisch sein kann, in seinen Augen zumindest. Und ich meine, jetzt fügt sich auch langsam alles wieder durch Tylens Rückkehr. Das müssen wir kurz thematisieren, weil das war etwas, das hat nämlich die Buchkenner auch ein bisschen aufgeregt, verständlicherweise. Warum wird der jetzt ins Wasser geschmissen und weg ist seine Storyline? Weil Tyland das eigentlich überleben sollte. Das kann man ja gegenwärtig zum Buch sagen. Und ich fand's auch ein bisschen schade, weil ich finde, Tyland ist ein wesentlich interessanter Charakter, als man denkt. Und er ist auch von all diesen Green Council-Membern, war er mit Abstand der interessanteste, einfach wie er gespielt wurde. Also ich bin so froh, dass er zurück ist, weil er auch als Comic Relief so gut funktioniert, aber gleichzeitig so ein richtiger Lannister-Typ ist.
Also mir war klar, dass er noch lebt. Also ich finde, das war klar, als wir eben nicht gesehen haben, wie er explizit stirbt. Genauso wie ein Corlys. Also es ist am Ende schon so, diese Serie schreckt ja nicht davor zurück, dir zu zeigen, wie Leute grausam sterben. Und wenn jemand Wichtiges stirbt, dann wird es gezeigt. Und wenn du es nicht siehst, ist er nicht tot. Das ist für mich immer so die Regel. Gut, klar kann ich auch das Buch. Und für mich war es so, eigentlich, er muss zurückkehren. Aber ich dachte mir das schon in diesem Moment. Und vor allem, wir haben ja auch schon in die dritte Folge. Wir haben auf jeden Fall Lannisters gesehen, die auch aus dem Wasser herausgerannt sind. Also Lannister-Soldaten, die sich rausgekämpft haben. Als sie noch auf der Suche nach Corlys waren. Da haben wir auch ein paar Lannisters gesehen, die da rausgerannt sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da vielleicht sogar Tyland auch schon gesehen hatten. Aber das war für mich dann der Finale.
Nee, das nicht, glaube ich. Also ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht hat man ihn gesehen und man hat sein Gesicht nicht gesehen.
Aber das war für mich auf jeden Fall der finale Punkt, so okay, einige von diesen Lannisters haben es ja überlebt, obwohl sie da von diesem Schiff runtergeschmissen wurden, also wird es auch überlebt haben. Und in den Büchern ist es ja so, er ist ja eigentlich gar nicht bei der Battle of the Gullet dabei, sondern da ist ja eigentlich Otto, theoretisch, und Tyland ist in dieser ganzen Zeit in King's Landing. Und ist dann erst der Schrippenzieher dahinter, dass das ganze Gold weg ist. Und das ist seine Rolle in den Büchern. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das weiterführen werden. Ich finde es gut, dass er zurück ist. Ich finde ihn auch sehr cool gespielt. Also allgemein, ich finde, die Lannisters sind einfach immer gute Antagonisten. Wir verbinden so viel mit diesem Haus, genauso eben mit Starks auch. Auch wenn die gerade nicht die Hauptcharaktere sind, ganz ohne einen Lannister und einen Stark funktioniert es nicht.
Ich würde noch nicht mal sagen wegen dem Antagonistischen, sondern weil ich finde, der Typ wirkt noch am nettesten von denen. Der wirkt noch am ehrlichsten von denen im Green Council. Also man hat sie jetzt auch ganz stark noch mal gesehen mit dem Master of Laws, mit Iron, wie heißt der noch mal? Also sein Spitzname war Iron Rod, glaube ich. Mhm. Du weißt schon, der versucht hat, Allison zu vergewaltigen.
Oh Gott, damit, ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber ja.
Ja, und der Green Council war eh unglaublich unsympathisch besetzt. Und er war immer so, ich glaube, der war der eine Typ, der einfach einen guten Job machen wollte. Und das fand ich schon, das ist ein Sympathiepunkt im Verhältnis zu allen anderen, die in den Councils sitzen, egal ob Black oder Green, ist er einer der Lichtblicke für mich gewesen. Ich hätte mir vorstellen können, dass sie ihn getötet haben, weil sie seinen Bruder schon offscreen getötet haben. Also wenn sie Jason Lannister umbringen, der ja dasselbe Gesicht hat, warum dann nicht auch Tyrion Lannister?
Aber, also sie haben ihn offscreen getötet, aber sie haben seinen Kopf gezeigt. Also sie haben, das ist der Unterschied. Wie gesagt, solange wir keine Leiche sehen, ist die Person für mich nicht tot.
Ach ja, gilt das auch für Renice? Ich habe sie noch runterfallen sehen.
Ja, gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie das überlebt, ist sehr gering.
Man hat quasi ihren Tod gesehen, man das hat, stimmt schon.
Also,
stimmt schon.
Das ist schon was anderes als jemanden, der in Anführungszeichen erstmal klar in einer Vollrüstung irgendwie ins Wasser fällt, aber an einer Stelle, wo überall, also wo man eh schon sehr nah an Land ist und wo er halt vermutlich eben einfach hochklettern konnte. In irgendeiner Form.
Storymäßig war es ja nicht so tief.
Genau.
Also an der Stelle war es ja nicht so tief. Also das wussten wir. Und in der Folge sind, wie du schon richtig gesagt hast, andere Leute auch mit Rüstung ins Wasser gefallen. Die haben es überlebt. Also Corlys, berühmterweise hier Alan. Ich bin bei Adam und Alan. Ich muss immer überlegen, weil ich denke immer, dass Alan Adam heißt und Adam Alan. Aus irgendeinem Grund sagt mein Gehirn, der Name passt besser zu dem anderen. Das ist Quatsch. Also Alan hat sich ja befreit vor unseren Augen. Und was man nicht vergessen darf, es gibt ja eine Historie. Wir haben ja Game of Thrones gesehen. Es gab schon mal einen Lannister, der ins Wasser gefallen ist, drum mit Rüstung und rausgekommen ist. Das war Jaime Lannister in der Battle of the wie hieß das nochmal? Gold Train? Nee, Gold, wie hat man das nochmal genannt? Weißt du, was ich meine? Der Angriff von Danny zum ersten Mal mit Drachen und den Dothraki auf den Loot Train. Loot Train haben sie es, glaube ich, genannt. Kann das sein?
Das
Loot Train Attack.
Kann sein, ja. Doch. Ist auch schon wieder viel zu lange her. Aber ja. Durchaus.
Game of Thrones, ich will jetzt, bevor mir jetzt 1000 Kommentare sagen, wie es wirklich heißt, gucke ich das schnell nach.
Das
Battle of the Gold Road haben sie es genannt, The Loot Train Attack. So ist es in die Geschichte, in die Fernsehgeschichte eingegangen, diese Folge. Dieser harte Gänsehautmoment, auf den man als Drachenfan halt einfach seit Jahren gewartet hat.
Ja.
Eine unglaublich fantastische Folge. Es ist wirklich, ich krieg immer noch, allein bei der Forschung, also wie Jamie und Bronn da in die Ferne gucken und sich überlegen, ja gut, gegen Dothraki, wir könnten das schaffen. Und dann kommt der Drache.
Also,
sie hören nur den Schrei. Also, oh. Ich liebe diese Szene.
Ja.
Ja. Okay, gut.
Aber ja, Lannisters können anscheinend in Rüstungen sehr, sehr gut schwimmen.
Ja.
Wer jemals schon mal eine Rüstung anhatte, weiß, dass das Bullshit ist, aber egal.
Naja, was heißt schwimmen, ne? Also ich glaube, dass Thailand sich losgeschnitten hat. Thailand ist ein cleverer Typ, der hat reagiert. Bei Jamie war das Blödsinn. Ich glaube, Jamie wurde ja er ist aber auch nicht von alleine raus, sondern ja. Bronn hat ihn rausgeholt.
Genau, ihm wurde geholfen, aber trotzdem, das ist sauschwer.
Ja. Ja, eigentlich müsste Bronn ihn los. Ist ja egal, das war damals schon ein Riesenhickhack. Ich meine, das war ja zu einer Zeit, 7. Staffel war das. Da hat dann angefangen, die Logik von Game of Thrones immer populärer zu hinterfragen. Und die 7. Staffel hat einfach sehr, sehr, sehr viele Angriffspunkte gegeben. Und das war einer der vielen bei einer eigentlich perfekten Folge.
Ja, das stimmt.
Aber da ging es auch mehr um die Folge danach, wo man wirklich sieht, dass er rausgezogen wird.
Ja, so. Es ist jetzt auch an der Stelle, das macht den Braten nicht fett. Das ist in Ordnung, dass man da Charaktere in Rüstung rettet. Wir sind in einer Welt, in der es Drachen gibt. Also können auch Leute mit Rüstung aus dem Wasser gezogen werden.
An der so gut wie nie jemand einen Helm trägt, einfach weil es cooler aussieht.
Ganz genau.
Also es ist halt, who cares? Was uns jetzt zum Ende des Gesprächs führt, was mich ein bisschen an Kaltenberg erinnert, da waren auch viele Ritter ohne Helme. Weil wir haben den letzten Talk haben wir ja damit beendet, dass wir ein bisschen zu lange bei Kaltenberg abgenerdet haben. Und wir waren ja jetzt unabhängig voneinander in Kaltenberg, bei dem größten Ritterturnier Deutschlands in der Nähe von München. Warum baue ich jetzt diese Brücke? Ich weiß es nicht. Ich habe dein Badehaus nicht gefunden. Ich bin rein und es war so voll. Es war am Samstag und da haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt keine Zeit für das Badehaus. Wir gehen jetzt direkt zur Waldbühne. Die war aber so überfüllt, dass wir da auch da weitergezogen sind. Und erst auf dem Heimweg, es war aber mitten in der Nacht so um 1 Uhr nachts, habe ich dann am Ausgang, der vorher der Eingang war, habe ich wirklich gesucht, okay, wo ist das jetzt? Wo singt normalerweise die Badin Lea Herfurtner? Und ich habe es nicht gefunden, leider. Ich war echt so dämlich. Vielleicht auch, weil es zu war um die Uhrzeit wahrscheinlich.
Nö, das hat offen. Die haben offen über die Zeit hinaus. Aber beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr da wirklich gegangen seid, als es zugemacht hat, dann schließen sie da meistens die Tore, damit halt keine Gäste mehr reinkommen. Aber man kann zum Beispiel immer noch als lagernde Truppen immer noch baden. Aber das ist dann halt.
Ja, gut, das waren wir halt nicht.
Genau.
Das waren wir halt nicht. Dann lag es wahrscheinlich daran. Aber dieser Podcast kommt raus an einem Donnerstag. Das bedeutet, wenn deine Prognose von letztem Mal noch stimmt, bist du ja an diesem Wochenende in Kaltenberg, dem letzten Wochenende in Kaltenberg, bist du da dann auch wieder als Bardin unterwegs?
Also ich werde am Samstag auf jeden Fall in Kaltenberg sein und vermutlich auch ein bisschen Musik machen. Ich werde aber vor allem als Streamerin da sein und nochmal die Leute über Kaltenberg führen, zusammen mit Gaming Dirndl zusammen. Das ist eine andere Streamerin aus München. Wir werden das gemeinsam machen, weil ich leider nicht mehr ein zweites Mal als Badin gebucht wurde. Ich bin ein bisschen zu teuer. Die anderen Baden vor Ort machen es umsonst. Und ich habe halt gesagt, es ist halt am Ende derjenige, der dieses Badehaus macht, macht damit Geld. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte davon ein bisschen was abhaben. Aber es ist voll fair. Auch da, ich werde da mit ihm auch noch mal für nächstes Jahr drüber reden. Ich werde wahrscheinlich eben trotzdem vor Ort sein. Aber halt vor allem am Samstag zum Streamen und ein bisschen Musik machen und dann wahrscheinlich eher ein bisschen durch die Lager ziehen und nicht mehr am Badehaus. Vielleicht trotzdem noch, weil da meine ganzen Freunde sind, aber ein bisschen weniger.
Ja gut, du bist so teuer, weil du so gut bist. Also schaut auch noch mal auf dem YouTube-Channel von Lea vorbei. Ich werde den noch mal verlinken. Den Twitch-Stream auch von Kaltenberg, falls er nicht nach Kaltenberg kommt, werdet ihr dann auch dort finden. Also ich würde auch an deiner Stelle Geld verlangen, weil du trittst auch sonst auf der Bühne auf. Du bist ja nicht gerade, du nimmst nicht einfach eine Gitarre und hältst den Hut auf. Wobei, das ist theoretisch eine Option. Also nee. Freunde von mir haben im Studium so viel Geld als Straßenmusiker verdient. Ach so, das darf man
das
nicht.
Das darf man vor Ort nicht. Also, weil sonst würde ich das machen. Also man kann schon Trinkgeld bekommen. Dafür gibt's dann so eine kleine Trinkgeldkasse da vorne. Mhm. Aber eben wirklich aktiv zu den Leuten zu gehen und einen Hut hinzuhalten, ist nicht erlaubt in Kaltenberg. Also da gibt's Regelungen. Was ich aber auch, also wie gesagt, fair finde, vor allem bei Kaltenberg, also da hatten wir auch drüber schon geredet letztes Mal, der Eintritt ist sehr teuer, aber sie versuchen dafür dann den Rest der Kosten für die Leute geringer zu halten. Also die Getränke sind alle, klar, du zahlst 10 Euro Pfand für den Krug, weil der Krug halt einfach ein großer Steinkrug ist, aber den Rest, der Rest ist halt einfach bezahlbar, auch das Essen und sowas. Du zahlst halt für einen Crepe irgendwie mit Nutella 4,50 Euro. Und das ist, finde ich, sehr, sehr fair. Klar, auch da, ich rechne immer mit Münchner Preisen. Aber
ja, das muss man ein bisschen dagegen halten.
Genau.
Ey, aber wenn der Steinkrug auch nur 1 Euro billiger wäre, was die geklaut werden würden.
Die werden also, auch so geklaut.
Die werden auch so geklaut, ja. Weil 10 Euro ist ein fairer Preis für den Krug. Ja. Kann man das schon sagen. So. Ja, also ich habe es hier schon sehr gemocht in Kaltenberg. Ja. Einen Krug kann ich gebrauchen. Ja. Also ich habe immer noch, und ich habe vor 15 Jahren so eine kleine Tontasse gekauft in Kaltenberg. Mhm. Wobei, habe ich hier gekauft oder war da auch Pfand drauf? Und ich habe überlegt, ich will die behalten. Ich weiß es nicht mehr, es ist viel zu lange her. Aber die ist wunderschön, aus der trinke ich immer noch gerne Tee. Also, naja.
Ja, das ist auch, also ehrlicherweise, das sind auch Sammlerstücke, muss man dazu sagen, diese Kaltenberg-Krüge, weil jedes Jahr aufs Neue gibt es einen neuen Druck vorne drauf für das neue Jahr.
Ach.
Und deswegen, also ich kann dazu sagen, meine Eltern haben von fast jedem Jahr Kaltenberg einen Krug zu Hause. Das
wow, aber du gehst ja seit deiner Kindheit, das ist ja eine riesige Sammlung.
Es ist eine riesige Sammlung. Das ist auf der, also in der Küche oben auf den, also über den Türen sozusagen, das steht sozusagen oben auf den Schränken stehen diese Krüge aufgereiht.
Ach, okay, das ist eine riesige Sammlung. Diese Dinger sind riesig und schwer. Ja. Also ich hatte Angst, dass sie mir auf den Kopf fallen. Naja, wenn ihr sonst noch mehr von Lea sehen wollt, GameStar Talk auf YouTube, da gibt's auch einen Talk über Game of Thrones, zwei Talks über Game of Thrones mit uns beiden. Da seht ihr uns mal gemeinsam vor der Kamera. Und ansonsten allerspätestens zu Night of the Seven Kingdoms sehen wir uns bestimmt im Podcast nochmal. Da bin ich mir ganz sicher. Nächste Woche am Donnerstag spreche ich dann mit Jochen über den Krieg, wenn es denn da Krieg gibt. Ich bin gespannt. Und am Sonntag mit Eve in einem großen Potpourri haben wir sehr viel aufzuarbeiten, weil wir in den letzten Wochen sehr viel gesehen haben. Und damit würde ich mich jetzt ganz langsam von euch verabschieden. Schreibt uns gerne in die Kommentare, nicht nur, dass ihr mehr von Lea sehen wollt, das könnt ihr ja durch die verlinkten Links, sondern schreibt uns auch gerne, welche Folge die meisten Szenen hat. Und zeigt mal, dass ihr schlauer seid als die KI. Und damit danke an euch. Und ich sage zu dir, Lea, und ich habe ein Video darüber gesehen, wie man es angeblich richtig ausspricht. In der Serie machen es auch nicht immer richtig. Ich versuch's jetzt mal. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.